rund um den Brustring.
Der Podcast.
Rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hallo, hier ist Andi Buck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 213. Wir reden heute über das Heimspiel des VfB im Stadion in Sinsheim. Und wir tun das heute zu dritt von rund um den Brustring. Und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite zum einen den Chris. Hi.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
Und zum anderen den Yannick. Hi.
Servus. Guten Abend.
Ja, das war ein besonderes Spiel, würde ich sagen, am vergangenen Samstagabend in Hoffenheim. Yannick, du warst auch da, ne?
Ich war da, ja.
Und hast, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch ein Andenken aus Hoffenheim mitgenommen, außer dem Auswärtssieg.
Ja, leider ein unfreiwilliges Andenken. Ich habe einen Becher gegen den Kopf bekommen. Nicht so schön, aber ja, ist nichts Schlimmeres passiert. Eine Platzwunde am Kopf, wurde auch gut versorgt. Also Props an die Sanitäter im Hoffenheimer Stadion oder im Sinsheimer Stadion. Die sind echt top. Also das hat wunderbar funktioniert.
Ja, sehr gut. Dann freut mich auch zu hören, dass es nur eine Platzwunde war. Du warst auch im Stehblock, oder?
Ja, genau. Ich war im Stehblock.
Ja. Ja, da ging's wild ab. Chris, du warst nicht da, oder?
Ich war zu Hause, nein. Ich habe auch hier gerade gesundheitlich, bin ich auch irgendwie nicht so ganz fit. Und ich genieße gerade immer noch die Wochenenden mit meiner Tochter mehr. Das sehr kannst schön. Du nachempfinden wahrscheinlich, Lennart,
wenn sie das noch so kann schneller, ich, das, klein sind. Ja, das kann ich durchaus nachempfinden. In Hoffenheim war dann Auswärtssauerkartenkontrolle, deswegen bin ich dann doch hingefahren. Ich habe es nicht bereut, muss ich sagen, auch wenn meine Frau am nächsten Tag dann Geburtstag hatte und ich dann noch ein bisschen was für vorbereiten musste. Genau, aber es war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung, muss ich sagen. Also ich war in Nürnberg damals 2017. Ich war in Bochum 2007, wo auch relativ viele VfB-Fans mit waren. Aber Nürnberg war zweite Liga und die kriegen ja seit Jahren ihr Stadion nicht voll. Leider, Bochum war nochmal was ganz anderes, aber ist in so einer Situation, da irgendwie, ich glaube, 13.000 bis 16.000 VfB-Fans sollen es wohl gewesen sein. Das war schon außergewöhnlich. Ja, also da haben wir ein schönes Spiel, über das wir heute reden können. Den, ich glaube, dritten Sieg in Folge, das achte Spiel in Folge ungeschlagen, diesen beiden Auftaktniederlagen zu Beginn des Jahres, also ja. Und auf die Tabelle blicken wir nachher auch noch. Aber erstmal müssen wir uns wie immer anderen Themen widmen. Und wie immer, wenn der VfB gut spielt, läuft es mal anders scheiße. Wir kommen zum Thema Aufsichtsrat. Und auch das ist beim VfB Tradition, mehr Tradition als die TSG Hoffenheim, mehr Tradition als Red Bull Leipzig und Wolfsburg zusammen haben bei uns Statements, die in kurzer Folge, Abfolge aufeinander erscheinen und sich inhaltlich komplett widersprechen. Genau, wir hatten ja letzte Woche schon die Pressemitteilung des VfB diskutiert, Yannick, mit dem Sebastian, dem Union-Fan. Und ich glaube, genau am nächsten Tag kam dann erst das Statement des Präsidenten und der Mehrheit des Vereinsberats, richtig? An dem Donnerstag, glaube ich.
Ja, genau, am vormittags, also relativ früh kam die E-Mail.
Genau. Also während ihr gerade unsere Folge gehört habt, ging das Statement über den Äther. Ich werde es jetzt nicht mal komplett vorlesen, das haben wir letzte Woche bei der Pressemitteilung zur Wahl von Tanja Gönner gemacht. Ich würde jetzt mich mal auf die Kernpunkte konzentrieren. Ihr könnt das gerne noch ergänzen. Also in diesem Statement von Klaus Vogt und, so wie man hören konnte, allen außer zwei Vereinsbeiräten, wurde halt grundsätzlich die Abwahl angezweifelt, also die Rechtmäßigkeit der Abwahl. Es wurde die große Fass aufgemacht, wem gehört eigentlich der Verein oder gehört der Verein auch den Mitgliedern und Thema 50+1. Was mich ein bisschen gestört hat an diesem Statement war, dass zu diesem Thema Vogt habe irgendwie zugesagt, dass er vom Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden zurücktreten würde. Davon ist in dieser Stellungnahme kein Wort. Das ist halt die Frage, die bei mir immer noch offen ist. Hat er damals im Sommer zugesagt und unter welchen Bedingungen? Und man hört halt nichts, man hört auch von ihm weiterhin dazu nichts. Das Einzige, was man dazu gehört hat, war dann, ich glaube am nächsten Tag, zeitlich danach, das Statement vom Rest des Präsidiums, nämlich von Christian Riedmüller, und Rainer Adrian, die erklären, warum sie wie abgestimmt haben. Also Riet Müller hat sich enthalten, weil er wohl einerseits irgendwie seine Aufsichtsratskollegen nicht im Stich lassen wollte und andererseits sich ans Versprechen gebunden fühlte. Adrian hatte ja gegengestimmt gegen die Abwahl, wobei wohl beide diese ominöse Absichtserklärung im Sommer unterschrieben haben, keine Ahnung. Und sie bestätigen vor allem die Existenz dieser Absichtserklärung. Und das heißt dann, glaube ich, nachdem der Präsident unterschrieben hat, hätten alle anderen das auch unterschrieben. Vielleicht erstmal zu diesem Thema Präsident, Präsidium. Yannick, was machst du aus den beiden Statements?
Ey, ja, also ich habe jetzt nur noch auf ein Statement von Moishi gewartet, ehrlicherweise. Das ging ja dann tatsächlich Schlag auf Schlag. Also zunächst einmal, du hast den Punkt ja schon angesprochen, im Statement von Klaus Vogt und Mehrheit des Vereinsbeirates. Hätte mich tatsächlich zunächst einmal auch interessiert, wer da tatsächlich die Mehrheit des Vereinsbeirates ist. Klar kann man sich dann an einer Hand vielleicht auch zusammenreimen, aber ja, wäre schön gewesen, wenn die beteiligten Herrschaften sich da vielleicht auch mit ihren Namen zumindest verewigt hätten. Aber gut, das ist vielleicht nur eine kleine Schönheitskorrektur.
Wobei, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, weil es müssen ja nicht alle Entscheidungen einstimmig getroffen werden. Ne? Also wenn halt die Mehrheit das eines Gremiums sagt, wir beschließen das so, dann können die das anders sehen, immer noch sagen, nee, also doch, öffentlich machen,
deswegen
das
anders sehen. Ja. Ist vielleicht jetzt nur meine eigene Meinung, aber das war halt so das Erste, was mir ins Auge gefallen ist. Aber okay, das lasse ich mir ja noch gefallen. Du hast den Punkt angesprochen, kein Wort zur Zusage des Rücktritts. Da hätte ich mir gerne, also es war ein sehr emotionales Statement. Klaus Vogt ist ja auch durchaus ein emotionaler Typ. Hat er ja durchaus auch schon mal bei anderen Themen gezeigt. Das ist sicherlich auch ein Stück weit, ich versuche es jetzt wirklich sachlich, ich stehe auf keiner Seite, nicht, dass mir nachher jetzt jemand was unterstellt. Ich verstehe das ein Stück weit auch, aber ich hätte mir halt wirklich gewünscht, dass er auf diesen Punkt eingeht. Gab es diese Zusage? Hat er da zugestimmt? Also aus diesem Statement wird man nicht wirklich schlau. Es sind eben so Fragen. So, er geht eben auf diese emotionale Ebene, hier auch natürlich auch ein Stück weit überspitzt, ein Stück weit. Frage nach 50+1, also diese Grundsatzgeschichten, und das ist ja auch ein Stück weit sein Credo, aber es ist halt ein Statement, was mich jetzt nicht wirklich weiterbringt in dieser Causa. Also es ist schön, dass er da seinen Unmut geäußert hat. Sicherlich, Zweifel an Rechtmäßigkeit der Abwahl, ich bin kein Jurist, das müsste man dann wahrscheinlich auch nochmal dann entsprechend prüfen, oder es wird sicherlich auch nochmal geprüft werden, aber es war jetzt für mich nichts, was mich weiterbringt. Ich war ja auf dem Stand, so wie alle anderen auch. Also, und die andere Geschichte mit Riedmüller und Adrian, das ist so ein Stück weit, finde ich, sich so ein bisschen, ja, auch hier ein bisschen überspitzt jetzt von mir ausgedrückt, so ein Reinwaschen. Also sie rechtfertigen sich, erklären, warum sie wie abgestimmt haben, und widersprechen natürlich dann ein Stück weit dann auch Klaus Vogt, nämlich mit der Existenz einer Absichtserklärung, beziehungsweise bestätigen dies und widersprechen, ja, das schreiben sie ja auch im Eingangssatz, glaube ich, wir teilen dieses Statement nicht. Also kurzum, unterm Strich, es herrscht wieder Chaos, es brennt an allen Fronten innerhalb der Gremien, und es muss da einfach schnellstmöglich eine Einigkeit herrschen. Ich muss dann auch sagen, das Statement vom Vorstand, ich greife da jetzt ein bisschen vor, fand ich diesbezüglich eigentlich ganz gut. Man kann sicherlich zu Alex Werle, Ruven Kasper und ich glaube Ignazi hat er auch unterschrieben. Genau, man kann sicherlich zu den Herrschaften stehen, wie man möchte, die sind auch nicht frei von Kritik, aber ich fand das eigentlich in der jetzigen Situation ganz gut, aber es war dann irgendwie, war es mir dann persönlich auch zu viel. Wie gesagt, deswegen auch gerade mein etwas polemischer Satz mit Moishi, das hätte vielleicht jetzt noch gefehlt, dass Moishi noch ein Statement raushaut. Also letztendlich das gehaltvollste Statement war dann das vom Vorstand, der einfach zur Ruhe aufruft, um eben auch diese Situation, in der wir uns aktuell befinden, auf sportlicher Seite nicht zu gefährden. Aber ja, wirklich schlau bin ich ehrlicherweise nicht. Ich fand es natürlich interessant, aber ja, es nervt mich einfach nur noch. Und ich frage mich halt immer noch, was ist die Rolle der Mitglieder? Was habe ich überhaupt noch für einen Einfluss als Mitglied? Das ist die Kernfrage eigentlich am Ende des Tages und die ist mir nicht beantwortet worden.
Ja, ja. Also mir geht's ähnlich, Chris. Was meinst du denn? Wie viel Einfluss haben wir noch als Mitglieder und wie genervt bist du von dem ganzen Gedöns?
Genervt bin ich zu 1893% davon, weil das ist einfach nur, es ist so bescheuert, also mich kotzt es wirklich nur noch an. Also es sind ja die ganzen Nebenerscheinungen, wo damit auftreten. Du weißt prinzipiell gar nicht, wem du da überhaupt gerade noch wirklich groß glauben kannst. Wer erzählt jetzt was? Wer schiebt wieder sich irgendwie raus oder versucht da noch einen auf, oh ja, es war ja gar nicht so schlimm und oh ja, ich habe ja nur das und das gemacht. Ey Leute, ihr habt da, glaube ich, kollektiv Scheiße gebaut. Es ist, für mich ist das mit Klaus Vogt, ich sehe es ganz ähnlich wie der Yannick. Ich stehe da eigentlich auch auf keiner Seite. Ich bin einfach nur auf der super genervt Seite, weil ich sag, es ging irgendwann mal los mit den Anschuldigungen gegen Klaus Vogt, was er alles nicht kann und was er alles nicht richtig macht. Das wurde für mich irgendwie nie irgendwie dann auch dargelegt, sondern es war einfach nur mal ganz blöde gesagt Dreck beworfen. Aber er hat das selber auch nicht drauf reagiert. Und der Dreck wird immer wieder geworfen. Es werden immer die gleichen Sachen wieder rausgeholt. Und das ist dieses Typische mit, ja, ich wiederhole es einfach so lang, bis es halt stimmen muss. Aber wenn halt auch der Beweis nicht da ist, dann ist es halt immer ein bisschen dumm. Ich will aber da Vogt absolut nicht in Schutz nehmen, weil der hätte auch schon sich anders äußern können, müssen, sollen, das auch in seinem Statement machen können oder da vielleicht auch ein bisschen transparenter sein und nicht auf die Schiene kommen mit, ja, hier, aber jetzt hat der Verein nichts zu sagen. Oder die Mitglieder haben nichts mehr zu sagen. Fakt ist, die Frau Gönner, wo ich überhaupt kein Fan von bin, also wirklich gar kein Fan von bin, das kann man gerne auch mal erläutern, warum, ist nicht kein gewähltes Mitglied von der Mitgliederversammlung. Deswegen, ja, finde ich's schwierig. Und wenn ich dann sehe, das erste Interview, wo sie gibt, ist bei den vier Buchstaben, da hört es bei mir eigentlich schon wieder auf, das schließt sich auch so der Kreis. Also es ist einfach nur eine absolut riesige Shitshow und das, was dann kam vom Vorstand, war genau das, was ich gedacht habe, was jetzt eigentlich noch fehlt, auch macht doch eine Arbeitsgruppe. Zack, dann kommen die mit der Arbeitsgruppe ums Eck. Ich jetzt nicht wahr. Es wird so einfach zerredet gemacht, statt einfach Fakten offen zu legen, einfach zu sagen, so und so und so sieht's aus. Weil davon hat ja auch keiner irgendwie, das darf man dann wieder nicht, weil wahrscheinlich ist es irgendein Geheimnis oder vielleicht steht's auch im ESECON-Bericht. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist einfach, ich finde es strunzpeinlich, wie die sich da geben. Und ich finde es auch brutalst, dass da Porsche mit drin hängt, so in der Art und Weise. Wo ja auch hier jetzt irgendjemand da mit wie war das, irgendwelchen Steuervorteilen in Österreich oder sowas, irgendwelche Villen da.
Der Herr Meschke, der haben, hat da, ja, genau, ja, da ist wohl was.
Da ist auch irgendwie was, ist es, und es ist nur ein gegenseitiges Bewerfen mit Dreck, und wenn man das alles sieht, oder wenn man das hier so mitbekommt, wie das mit der Einladung lief, wer und wie und was, welche Journalisten die Infos haben, Es ist so einfach traurig. Wegen mir können sie da komplett eigentlich, ja, außer tatsächlich in dem Fall jetzt die Crew um Werle rum, weil die haben jetzt mal damit gar nichts groß zu tun. Die hocken wahrscheinlich auch hier da und denken sich so, okay, was haben die damit zu tun?
Wer hat denn den Deal mit Porsche ausgehandelt? Bestimmt nicht der Aufsichtsrat.
Ja, okay.
Also, ja, okay. An der Stelle auch mal Good sagen. Also und Adrian, und ich habe gerade nochmal reingeschaut, Adrian und Riedmüller bestätigen ja auch, die Porsche AG hat in den Beteiligungsverhandlungen die konkrete Erwartung verknüpft, dass Klaus Vogt den Aufsichtsratsvorsitz abgibt. Also da steht schwarz auf weiß, ob das stimmt, man muss ja alles mit Vorsicht genießen und ich vertraue da auch niemanden mehr in dem Laden. Aber das sagen zumindest Adrian und Riedmüller, und dann, nachdem der Präsident das dies schriftlich akzeptierte, haben die weiteren Präsidiumsmitglieder und die Mehrzahl der Aufsichtsräte dem zugestimmt.
Ja gut, aber dem Riedmüller glaube ich eh gar nichts mehr. Der ist auch eher auf, so wie es für mich ankommt, auch für den eigenen Vorteil unterwegs. Also Also, deswegen, es ist so, und was das halt für Kreise zieht, ist das, was mich auch so super nervt. Ja. Da hast du da wieder hier die böse Blogger-Szene, gell, Lennart? Also, gell, ich erwarte schon, dass du dich bei allen nochmal entschuldigst, einfach so, dass du dich von Karren hast spannen lassen. Dann gibt's irgendwelche anderen Podcasts, dann gibt's das, dann ist jeder weiß was, aber jeder hat auch noch das gefährliches Halbwissen wahrscheinlich. Ach, Leute, und dieses gegeneinander Schießen dann so, oh, der hat das gesagt, ja, und das auf Twitter-X da weiterverfolgt noch. Es ist einfach so unwürdig auch, was einfach so Kinderfaschings-Scheißdreck ist. Und der kotzt mich einfach nur an. Das ist echt, wenn sie das schaffen wollten, dass die Leute keinen Bock mehr auf Vereinspolitik haben, dann Respekt, da sind sie auf einem guten Weg. Sind sie ähnlich wie sportlich auf einem guten Weg. Aber das kann es ja nicht sein. Also das kann es wirklich nicht sein. Das ist ja, da lief es ja, sorry, wenn ich das so sage, aber da lief es ja unter Wolfgang Dietrich fast harmonisch.
Das stimmt, ja klar, da hast du halt, also jegliche Vergleiche verbieten sich da, aber wenn du halt einen starken Mann da oben hast, der halt, und alle sind auf Linie, dann hast du halt keine Konflikte. Außer er passt halt die Fenster so hart an und die Mitglieder, dass es dann halt von da der Weg gegen ihn kommt. Aber klar, da hast du geschlossene Gremien. Unter Wolfgang Dietrich, aber die hat er natürlich auch alle größtenteils
nach
seinem Gusto besetzt. Ne?
Aber es ist halt ist ja genauso bescheuert. Also wir rutschen von einer dummen Zeit in die nächste dumme Zeit, weil ganz arg viel, glaube ich, Egos dazwischen stehen. Und jeder will ja nur das Beste für den Verein. Ich darf nur erinnern an hier, wie hieß unser ehemaliger, meine Mails sind verschwunden, Vorstand. Gott, hey, wenn du den Namen nicht auf der Zunge, also Schraft, Olli Schraft, ne?
Ach, Olli Schraft, ja, genau. Ja.
Ja. Ich sag nur alles zum Wohle des Vereins.
Ja.
Und das also, grinsend, also das ist halt, da kannst du einfach einen reinschlagen manchmal.
Ja, aber machen wir natürlich nicht, das muss man dazu sagen, aber ja, Ja, also mich nervt es auch nur noch, weil ich bin auch, ihr merkt es vielleicht, ich bin gesundheitlich auch heute nicht ganz, ich habe ehrlich gesagt, keinen Bock mehr, mich da so reinzudenken, so ausführlich, um mit jedem drüber zu diskutieren. Ich habe so irgendwann das nach dem Wochenende gelassen, auf Twitter da mit Leuten zu diskutieren. Weil es ist so, du erfährst vom Vogt, erfährst du nichts. Ja, da wird nichts gesagt, es ist keine Transparenz, was hat er nun zugestimmt oder nicht? Ja? Und Adrian und Riedmüller haben wohl offensichtlich zugestimmt zuerst und Adrian hat dann seine Zusage wieder zurückgezogen, hat dann später dagegen gestimmt. Riedmüller versucht sich da irgendwie rauszureden von wegen, ja, also mir ist ja das Versprechen schon wichtig, aber irgendwie dann auch wieder nicht so wichtig, weil das Gremium muss ja handlungsfähig bleiben. Der Vorstand, der sagt, ja, guck mal hier, Arbeitsgruppe mit Fanausschuss, Freundeskreis und Satzungskommission, aber die haben ja auch irgendwie mit
Kotzen. Mit Freundeskreis, bitte, ja. Warum denn die jetzt? Was haben denn die jetzt damit wieder zu schaffen? Ey, willst du mich verarschen? Also, ab next kommt dann Björn Steiger wieder, oder wer kommt dann? Wie heißt er? Nee, Pierre, nicht. Pierre Henrik.
Björn Steiger heißt die Stiftung.
Ja, Schweiz Stiftung, genau. Da kommt Steiger wieder ums Eck und der hat dann wahrscheinlich schon wieder ein schönes Shooting im Stadion organisiert im Vorfeld. Ich könnte einfach nur so kotzen. Ey, was da für Leute teilweise dran sind. Ey, machen wir doch einfach Hunger Games draus. Wir sperren sie einfach alle ins Stadion, das wird immer kleiner und der Letzte, der es überlebt, der hat Sagen. Punkt, aus Ende.
Ja. Und was mich am meisten, und dann nehme ich gleich auch den Janik wieder, was mich am meisten ankotzt, ist dieses, also was wahrscheinlich der Gönner dann, ich weiß nicht, wo es gesagt hat, ich glaube in der Bild oder beim SWR, ja, also dieses Versprechen, ne, ja, das ist schon wichtig, aber das wurde auch 2017 gemacht und vielleicht müssen wir damit mal lassen, in die Zukunft blinken. Ihr wusstet alle, dass es dieses Versprechen gab, ja, und natürlich ist das nicht schriftlich festgehalten worden. Zum einen, weil es satzungsmäßig nicht geht, das nervt mich auch, ja. Hin zum Kunstschreiben, ja, das hätte doch bei der Vogt satzungsmäßig festschreiben müssen. Nein, es geht nicht, es widerspricht dem Aktienrecht. Du kannst in die Satzung des EV nicht reinschreiben, wie der Aufsichtsrat der ausgegliederten AG abzustimmen hat. Die sind autonom. So. Und dann, die wussten aber alle, dass es diesen Versprechen gab, ja, und dass zumindest die Mitglieder das erwarten, auch nicht alles, ist mir auch klar, dass die 90.000 Mitglieder das erwarten, die Hälfte davon kennt das Versprechen vermutlich gar nicht, keine Ahnung, wie viel wir 2017 hatten. Aber die sind sich alle dieses Vertrauensbruch oder dieser Sache bewusst, ja, und tun aber alle so, als würde es nicht geben und als wäre das rechtlich ja nicht bindend und als könnte man dann darüber hinweggehen. Das ist das, was mich am allermeisten annervt, wenn die gesagt haben, was? Wolfgang Dietrich, damals, 2017, ach, das wussten wir aber gar nicht, wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir den Vogt nicht abgewählt. Und mir geht es ja nicht um Vogt, mir geht es ja einfach um dieses Amt des Präsidenten und den Einfluss, den wir als Mitglieder darauf haben. Und alle machen es auch, Gönner sagt, ja, Versprechen wussten wir, Riedmüller und Adrian erwähnen das Versprechen, das Porsche wusste wahrscheinlich von diesem Versprechen, ja. Das ist das eine, was mich nervt. Und es ist ihnen aber scheißegal, ja. Ja, ist schön, dass das gemacht wurde, aber so wichtig ist auch nicht. Und gleichzeitig hast du aber einen Vogt, der vermutlich, ich muss davon ausgehen, weil ich nichts anderweitiges von ihm gehört habe, zugesagt hat, dass er zurücktritt im Rahmen dieser Verhandlungen. Ist scheiße genug. Und dass alle anderen es mitgetragen haben, weil das ist nicht das, was wir als Mitglied oder was ich als Mitglied erwarte. Und warum soll man was festschreiben, was immer Usus war? Warum muss man das noch irgendwo festschreiben, wenn nie jemand was anderes gehandhabt hat? Und dann fühlt man sich aber an, wie auch immer, ob das eine Absichtserklärung war oder eine Zusage, eine schriftliche, wie auch immer, dann fühlt man sich daran auch nicht mehr gebunden. Und das denke ich mir, das ist halt auch unprofessionell. Also du kannst als Präsident, und sorry, Klaus Vogt, momentan habe ich von denen das Gegenteiliges gehört, du kannst als Präsident nicht hingehen und sagen, ja, okay, ich stimme zu und dann versuche ich mich hinterher wieder rauszuwinden, weil ich weiß, dass ich ja von den Mitgliedern auf den Sack bekomme.
Ja, und, genau, das ist es jetzt gerade. Ja. Das geht ja noch munter weiter, wenn du dann hier liest, Frau Gönner sagt, ja, ich bin ja wohl nur interimsweise da. Okay, wer ist denn bitte Nachfolger von der Frau Gönner dann?
Ja, das müssen dann die Mitglieder. Das würde
mich auch mal interessieren. Das dürfen dann die Mitglieder wieder sagen.
Das dürfen dann die Mitglieder sagen, aber man ist sich ja, das war ja in der Pressemitteilung klar, man ist sich ja einig dass mit Porsche und Daimler, dass idealerweise das nächste Aufsichtsratsvorsitzende oder die von den Mitgliedern gewählt sein soll und die fachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllen soll. Also, keine Ahnung.
Das ist aber auch so ein Nachgetrete oder Hingetrete gegen Vogt, also das ist auch echt heftig. Also
das zum einen, Yannick, und ich frage mich, müssen wir jetzt den nächsten Präsidenten oder die nächste Präsidentin erstmal zum Porsche und Mercedes-TÜV nach Zuffenhausen und über die Mercedes-Straße schicken oder was? Also, keine Ahnung. Wir haben jetzt hier sehr lang gerantet. Yannick,
ja, das ist eine durchaus berechtigte Frage. Das ist ja dann auch wieder die Kernfrage dieser ganzen Debatte. Wie viel Einfluss haben wir noch als Mitglieder? Oder ist das mittlerweile eine komplett autarke Geschichte, die da abläuft? Und das ist eben die Krux an der Sache. Und ihr habt auch gerade richtig gesagt, es werden in jedem Statement findest du, wenn du genau hinguckst, oder manchmal muss man auch gar nicht so genau hinschauen, man sieht, ja. Es springt einen förmlich an. Man findet immer wieder Spitzen, aber nichts Konkretes, keine konkreten Aussagen. Was ist damals wirklich gelaufen bei den Verhandlungen? Und ja, dieses, ja, das ist nicht rechtlich bindend. Ich meine, wenn ich in einen Fußballverein gehe und ich weiß, dass dieses Versprechen den Mitgliedern mehrmals mündlich gegeben wurde, ich meine, am Ende des Tages, wenn ich in einen Fußballverein investiere, muss mir auch klar sein, dass es am Ende des Tages auch eine sehr hoch emotionale Geschichte ist, die eben, wenn man sein Wort bricht, wie gesagt, mag sein, dass es rechtlich alles korrekt ist, aber bei so einem Verein spielt eben auch die Emotionalität eine Rolle. Das ist einfach so. Und ich weiß nicht, wenn ich da diese Statements von der Dame lese, ich weiß nicht, ob das auch ein Stück weit Naivität, Gleichgültigkeit oder irgendetwas anderes bei ihr ist. Keine Ahnung.
Ja, tatsächlich, ich kenne die Frau Gönner nur so. So. Das, oh, ja, ich krieg schon wieder Puls.
Über ihr politisches Wirken will ich jetzt keine Aussage treffen. Ich kenne sie auch, ja, aber ich glaube, das muss man dann auch hier in der Debatte vielleicht versuchen, ein Stück weit zu trennen. Aber ja, es ist einfach eine ganz, ganz unwürdige Geschichte für den Verein für Bewegungsspiele in Stuttgart. Das ist eine sehr, sehr unwürdige Sache. Es wird wieder überall darüber berichtet, egal ob es Marcel Reif in seinem Podcast ist oder auch Philipp Köster und Arndt Zeigler in ihrem Podcast. Jeder spricht darüber. Die sportliche Geschichte fällt wieder komplett unter den Tisch eigentlich. Auch, dass wir 4 Nationalspieler haben, ist plötzlich nicht mehr das Hauptthema. Nein, sondern die Scheiße da. Sorry für meine vulgäre Wortwahl. Aber an der Stelle muss man es einfach mal sagen. Und man kann einfach nur appellieren an alle Beteiligten. Rafft euch, reißt euch zusammen und sorgt für Transparenz und klare Aussagen und hört auf, euch zu winden in euren Statements und irgendwelche unterschwelligen Spitzen rauszuhauen. Das ist wirklich, das ist nicht professionell und wirft auch auf jeden Einzelnen ein sehr schlechtes Licht. Egal, ob er mal Politiker war oder Minister oder Geschäftsführer oder Geschäftsinhaber. Und da spreche ich wirklich alle an, alle Beteiligten.
Ja, also das ist das, was wir letzte Woche auch schon besprochen haben. Also diese Pressemitteilung war schon so ein schlechter Stil, die der VfB da rausgegeben hat, wo ich mir denke, also was stimmt eigentlich mit euch nicht? Hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Und dann aber auch alle anderen Statements, wo du immer hinterher noch mehr Fragen hast, ja? Warum habt ihr vorher nicht gemeint? Ja. Wir sind ja mit fucking Anlauf in diese Scheiße reingelaufen, ja? Also wir haben ja alle letztes Jahr gedacht, ja geil, Weltmarkenbündnis, da haben wir uns erstmal gewundert, dass man das schon verkündet hat, obwohl die DFL noch gar nicht dem Ganzen zugestimmt hat, ja. Und die hätten alle ein halbes, dreiviertel Jahr Zeit, da irgendwas mal zu sagen, das aufzuklären, ja, und mal darüber aufzuklären, dass du halt, egal, dass du halt als VfB auch nichts geschenkt kriegst oder als VfB-Mitglied, ja, also irgendwo ist immer ein Haken dran. 2017 hast du halt Dietrich mit 40 Millionen dazu bekommen. Und jetzt kriegst du halt so eine Scheiße. Und ja, genau, mich nervt das halt auch, dass das wieder das bestimmte Thema ist. Und dass das auch immer wieder, das sind immer wieder diese Fronten, die da aufgemacht werden, das hast du ja auch schon gesagt. Und keine Ahnung. Ich meine, ich bin halt weiterhin der Meinung, dass der Präsident der Vorsitzende des Aufsichtsrats sein sollte und dass im Zweifelsfall die Mitglieder darüber. Dass im Zweifelsfall die Mitglieder darüber bestimmen sollten, ob der dazu noch taugt oder nicht. Ne? Aber was mich wirklich am meisten ankotzt, ist diese Intransparenz. Und dann liest du die Interviews von Tanja Gönner und die macht das natürlich geschickt. Ne? Auch gerade jetzt bei einem großen Interview jetzt mit Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Wenn du unbedarft bist und dich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt hast, dann hast du gedacht, naja gut, die haben das jetzt mal gemacht, aber ja. Es ist ja wichtig, dass wir jetzt Champions League spielen und ja, und ich will ja auch mit den Leuten reden und bla 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 bla. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht mal, wie ich Frau Gönner kontaktieren kann. Keine Ahnung.
Also, hat sie nicht eine E-Mail-Adresse, wo man ihr hinschreiben kann?
Keine Ahnung. Es gibt zumindest keinen okay. Kontakt zum Aufsichtsrat.
Ich glaube, auf LinkedIn ist sie, wenn ich es richtig weiß.
Da habe ich ja auch schon eine Kontaktanfrage geschickt, aber sie hat noch nicht reagiert. Also Frau Gönner, wenn Sie das hören, gerne zurückfolgen. Ich will einfach so Sachen wissen, so warum, was sind jetzt die konkreten Gründe? Weil das hast du ja auch schon gesagt, Chris, man hört immer dann super viel, ja, oder ich weiß nicht, wer von euch das gesagt hatte, man hört dann immer so super viel, aber es wird halt nie konkret, ja. Es sind immer so, ja, schlechte Sitzungsführung und dies, das. Und ich kann halt nur das bewerten, was ich sehe, ja, und ich sehe halt beispielsweise, dass wir immer noch keinen Sportverstand haben, und ich sehe, dass jetzt Christian Gentner, wohl laut Sky, als Sportdirektor in Frage kommt, eventuell. Das sind Sachen, die ich bewerten kann. Ich kann, ja, keine Ahnung, diese Intransparenz, das sind Sachen, die ich bewerten kann. Alles andere, keine Ahnung, ich bin bei keiner Aufsichtsratssitzung dabei und deswegen tue ich mich da auch so schwer zu sagen, ja, klar, der muss weg, weil der leitet die Aufsichtsratssitzung schlecht. Nee, es ist keine Ahnung, es sind halt Sachen wie, keine Ahnung, wir haben halt einen Wettanbieter als Sponsor, da erwarte ich mir eigentlich vom Aufsichtsrat gewisse Leitlinien für den Vorstand.
Hat er nicht Porsche auch schon gesagt, so, das ist aber nicht so geil?
Ja, genau, Porsche hat ja selber gesagt, nee, also, ich finde das imagemäßig nicht so geil. Also von denen kann es nicht gekommen sein. Oder keine Ahnung, DFL-Abstimmung, NFT-Kram, also ein Quatsch, den sich Alex Werder da ausgedacht hat, der mit sicher eine Menge Geld reinbringt. Oder mehr oder minder, oder vielleicht auch, ja, keine Ahnung, manchen zieht er auch das Geld aus der Tasche damit. Und das sind Sachen, für die ich ihn kritisieren kann. Und ganz ehrlich, letztes Jahr hätte ich gesagt, kam da für mich nicht genug zusammen. Ja? Und die Abfallanträge, die da letztes Jahr gestellt wurden, die waren ja lachhaft in der inhaltlichen Begründung. Und ich muss ganz sagen, also dieses Jahr sehe ich da schon wesentlich mehr Gründe für den Abfall, und zwar von allen dreien. Eigentlich musst du dann auch den Aufsichtsrat neu besetzen, ja, weil es kann halt nicht sein, dass ein Alexander Kläger heißt da, glaube ich, vom e.V. entsandt ist und dann quasi entgegen dem entscheidet, was die Mitglieder in der letzten Wahl nicht ausgedrückt haben. Also, aber es ist, ja, also um das noch kurz rund zu machen, es gab einen Spruchband in Heidenheim, erwartbarerweise, Mitglieder verkauft und verraten. Ihr habt 2 Wochen Zeit, diesen Fehler zu korrigieren. Und wir kommen dann ja auch noch gleich aufs Spiel zu sprechen. Janik, und dann ging natürlich gleich das, oh, die werden bestimmt Tennisbälle werfen. Klar, weil auch Fans keine andere Protestmöglichkeit kennen jetzt seit diesem Jahr, als Tennisbälle zu werfen. Da fasse ich mir auch in den Kopf so, oh Gott, hoffentlich sind dann die Spieler nicht gestört und dann verspielen auch die Champions League. Und das, also das ist ja auch was, wo ich...
Da greift dann wieder der Spruch, viel Meinung, aber keine Ahnung. Also genau. Das ist, also ich kann mir bei Gott nicht vorstellen, dass die aktive Fanszene jetzt wieder mit Tennisbällen anfängt. Ich denke eher, dass da wahrscheinlich Gespräche und Dialoge eingefordert werden und das ist vollkommen legitim in dem ganzen Sachverhalt. Aber ja, wenn ich schon sehe, von wem solche Aussagen kommen, ja, dann weiß ich auch Bescheid.
Ja, also vor allem, warum wurden denn Tennisbälle geworfen bei den DFL-Protesten? Weil man zeigen wollte, wie abhängig man als DFL
richtig.
Von den Fans ist, wenn es um die Vermarktung und Lizenzierung des Produkts geht. Darum ging es ja.
Richtig. Das
hier geht es doch nicht um die Vermarktung des VfB, hier geht es um ganz anderes. Warum sollten die denn Tennisbälle schmeißen?
Genau, das ist eigentlich im Prinzip ein ganz anderer Sachverhalt, ja. Abgekoppelt von dieser ganzen anderen Geschichte. Das war ja was Nationales, was deutschlandweit die Fanszenen, nehmen wir mal die Frankfurter raus, durchgeführt haben. aber ach ja, wie gesagt, du brauchst nur gucken, von wem solche Aussagen kommen und ja, ich hätte jetzt fast gesagt, das ist so ein Weißbier-Waldi-Statement dann auch so, ja, ah, die werft bestimmt wieder Tennisbälle, ah ja, war die Chaode, ach hör auf, ey, echt, nee, das ist...
Ja. Also, wie gesagt, ich bin mal gespannt, was dann gegen Heidenheim, genau, Spruchmann war natürlich in Hoffenheim, das war für das bezogen aufs Spiel gegen Heidenheim. Am Ostersonntag. Ja, also mich kurz das
machen. Vielleicht fliegen ja lila Auswärtstrikots der Nationalmannschaft.
Oder goldene Kakaokarten. virtuelle. ja, also keine Ahnung. Ich glaube, wir haben jetzt relativ viel dazu gesagt, was uns ankotzt. Lösen können wir sowieso nicht. Also meine Lösung.
Ja, weil uns die Fakten fehlen. Ganz einfache Sache. Ja. Das ist wieder dieses komplette auf, also und boah, das ist, da könnte ich austicken. Das ist immer dieses Fordern, da muss jetzt was passieren, da muss jetzt das, ja, auf Grundlage von was? Und deswegen gebt uns doch einfach, gebt uns transparent die Fakten. Sagt einfach, okay, sagt wegen mir, Klaus Vogt kann das wirklich nicht, weil das und das und das und das und das, dann kann ich sagen, okay, klingt für mich plausibel, ist belegt. Was sagt er dazu? Ja, okay, weil dann kann man drüber reden. Aber so ist es immer dieses, ja, aber der hat, aber keiner will zu Potte kommen. Ey Leute, wer es behauptet, muss es beweisen. Punkt aus Ende.
Keine Ahnung. Und das geht ja jetzt echt schon seit 2019 quasi so. Okay, ich würde sagen, wir machen das Thema mal zu, weil es wird bestimmt bis zur nächsten Folge dann wieder neue Entwicklungen geben, wie ich den VfB kenne. Ja. Schauen wir mal. Oder gibt es noch was ihr zu dem Thema noch loswerden wollt?
3 Tage ohne Statement bisher.
Also nee, danke. Alles gesagt. Gut.
Ja, genau. Wenn ihr noch was zum Thema zu sagen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann könnt ihr es natürlich gerne schreiben. Ich habe da sehr konstruktive Diskussionen, fand ich, gehört auch auf unserer Facebook-Seite, was für Facebook ungewöhnlich ist. Gut. Wir blicken auf die Länderspielpause und wir haben 9 Nationalspieler auf Reisen. Ich gebe mal kurz einen Überblick, dann können wir noch mal kurz über die einzelnen reden. Fürich, wir haben es letzte Folge ja ganz kurz noch angeschnitten, aber jetzt noch mal so ein ausführlicher. Chris Fürich, Waldemar Anton, Dennis Undorf und Maxi Mittelstädt sind alle für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Ich glaube, das letzte Mal war irgendwie in den 2000ern, dass wir 4 Nominierte hatten, oder auch entsprechend so viele bei einem Turnier. Mahmoud Dahoud hat sich entschieden, für die syrische Nationalmannschaft zu spielen. Der ist entsprechend auch nominiert. Jetzt für ein Spiel Ito, Jong, Mio und Stercio sind ebenfalls mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Also Mio und Stercio noch die U-Nationalmannschaften, Ito und Jong bei den A-Nationalmannschaften und Gerassi und Silas, die ja beim Afrika-Cup waren bis Mitte Februar. Die bleiben zu Hause. Die haben wohl auch nur Testspiele relativ bedeutungslos und die konnten dann beim VfB bleiben, was ich sehr begrüße. Und wir wurden gebeten, dass wir ein bisschen mehr auf die Chancen der 4 deutschen Nationalspieler eingehen, auch zum Einsatz zu kommen. Ich würde mal mit Fürich anfangen und dann können wir weitergehen. Also Fürich kann ich, also ich muss gerade dazu sagen, vielleicht gucke ich mir am Wochenende zum ersten Mal seit längerem wieder ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft an. Die geht mir einfach komplett am sonst so vorbei. Ich freue mich natürlich, dass die vier Spieler nominiert wurden. Ich freue mich für die, ich freue mich dafür, weil die Arbeit des VfB da wertgeschätzt wird. Ich hoffe, sie kommen alle unverletzt zurück. Genau, also Fürich mit meinem Laienwissen hätte ich gesagt, hat gute Chancen, auf jeden Fall zum Einsatz zu kommen. Er hat ja auch schon mal gespielt, ist gerade in überragender Form, wie aber natürlich alle von denen. Genau, aber ihr beiden, ihr schaut ein bisschen mehr in die Nationalmannschaft als ich. Bei wem von den Vieren?
Nein.
Okay, Yannick, du bist unser Nationalmannschaftsbeauftragter jetzt. Wem von den Vieren traust du, also ich gehe da mal davon aus, dass bei den zwei Spielen jeder mal irgendwie zumindest ein paar Minuten zum Einsatz kommt. Ich glaube, du nominierst nicht Leute neu und musst dann gar nicht einzusetzen. Genau, aber wem von denen traust du eine größere Rolle ist in der Nationalmannschaft bei diesen beiden Spielen gegen Frankreich und die Niederlande zu?
Also da würde ich tatsächlich mal hinten anfangen in der Aufstellung. Also Mittelstädt auf links brauche ich tatsächlich zu, dass er auch in der Startelf steht, weil die linke Außenverteidigerposition in der Nationalmannschaft auch so ein bisschen eine Problemzone war. Also es gibt viele Problemzonen tatsächlich, aber das war so eine der heikelsten. Da ist nämlich mit David Raum ein, sage ich mal, Konkurrent, wo ich Mittelstädt aktuell ein Stück weit vorne sehe. Das hat ja auch, man muss dazu sagen, wenn man sich die Pressekonferenz von Julian Nagelsmann letzte Woche angesehen hat oder auch, kann man auch nachlesen, er hat wirklich sehr detailliert gerade auch zu den vier VfBlern Stellung bezogen und da konnte man so ein Stück weit auch raushören beziehungsweise rauslesen, wie er die Rollen sieht der Einzelnen. Und da hat er eben bei Mittelstädt tatsächlich den Satz gebracht, der ist aktuell einer der besten Außenverteidiger der Welt. Also das ist, wenn man jetzt rein von den,
gesehen, ja.
Genau, wenn man rein von den Statistiken ausgeht, das muss man natürlich noch an der Stelle dazu sagen. Also dementsprechend.
Aber ganz kurz, gerne, ganz kurz. Ja. Er kann es belegen.
Er kann, genau.
Und das, den Punkt gebe ich gerade. Er behauptet was und er kann es auch belegen.
Und das war das Lustige. Das hat er dann gleich noch hinterhergeschoben in der Pressekonferenz. Das kann ich belegen. Wir müssen uns nur die Statistiken angucken. Also somit, egal was man von Julian Nagelsmann hält, das hat er sehr smart in dem Moment gelöst. Und ja, Maxi Mittelstädt, wie gesagt, das ist für mich ein Startelf-Kandidat. Dann Waldi Anton, da hat Nagelsmann auch ganz klar gesagt, Tah und auch Rüdiger sind die Stamm-Innenverteidiger. Das ist auch, denke ich, leistungsbezogen vollkommen legitim. Toni Rüdiger, den kennen wir alle ganz gut. Der hat eine super Karriere hingelegt, ist aktuell bei Real Madrid Stammspieler. Das ist ja mit das Größte, was du werden kannst. Jonathan Tah, sehen wir alle jedes Wochenende. Leverkusen,
der Pokal.
Genau, und auch im Pokal, ja. Ich wollte es jetzt extra weglassen, aber danke für die Erinnerung. Nee, ist, denke ich, auch legitim. Und da hat er auch gesagt, weil die Anton ist einfach auch einer, der sich freut und der dann eben diese Backup-Rolle auch so ein Stück weit einnehmen wird. Also das konnte man ganz klar raushören. Also auch hier gute Chancen, dass er auf jeden Fall mit dabei ist, weil ich sehe auch, wenn man die anderen Nominierten anguckt, ihn ganz klar dahinter, hinter den beiden. Als Innenverteidiger Nummer 3. Nagelsmann, für die, wo es nicht wissen, wird wahrscheinlich auf eine Viererkette gehen. Dementsprechend dann eben zwei Innenverteidiger, zwei Außenverteidiger. Und da sind eben die zwei genannten aktuell vorne. Aber das ist, denke ich, auch legitim ein Stück weit. Dann Chris Führig, hast ja schon erwähnt, war schon im Kreis der Nationalmannschaft, war ja bei dieser USA-Tour dabei, konnte schon ganz kurz zeigen, was sein Potenzial ist. Auch hier hat Nagelsmann tatsächlich so ein Stück weit die Rolle, die er in ihm sieht, beschrieben, nämlich, dass es eben auch ein Spieler ist, der mal von der Bank kommen kann. Jetzt muss man natürlich sehen, wenn er vorne mit einer Dreierreihe spielt, wird's Musiala Sané, ist da wahrscheinlich dann, das ist aber jetzt auch ein Stück weit nur meine Sicht, sind wahrscheinlich die drei, die da gesetzt sind. Jetzt kann man natürlich da auch ein bisschen variieren, aber da hat er eben auch dieses Szenario gezeichnet und beschrieben in der Pressekonferenz, dass eben auch Führig ein Spieler ist, der von der Bank kommt und dann eben auch ein Stück weit für Unruhe sorgen kann. Wir sehen es alle, was sein Stil ist. Er bindet Verteidiger, schafft Räume für seine Mitspieler und ist dann eben auch mal für so eine Aktion gut wie gegen Union. Und das kann eben dann auch mal in einem engen Spiel, gerade auch in einem K.O.-Spiel bei einer Europameisterschaft, sicherlich Gold wert sein. Und dann Dennis Undaf. Das ist eben auch so eine Geschichte. Niklas Füllkrug ist die klare Nummer 1 im Sturm. Also wenn wir jetzt rein von dieser Mittelstürmerposition ausgehen, aber auch hier, und das hat Nagelsmann auch so ein Stück weit durchklingen lassen, hat Dennis gute Chancen, auch bei der EM mit am Start zu sein, eben dann aber auch erstmal in der Backup-Rolle. Aber man darf nicht vergessen, er ist aktuell der beste deutsche Stürmer. Mhm. Also er hat deutlich mehr Tore wie Niklas Füllkrug, auch wenn der zuletzt nachgelegt hat. Deswegen auch da gute Chancen, dass er auf jeden Fall mit im Kader bei der EM dabei ist und vielleicht auch mal den einen oder anderen Einsatz dann von Beginn an bekommt. Das ist ja dann auch immer wichtig bei so einem Turnier, dass du jede Position auch 1:1 ersetzen kannst. Mhm. Also unterm Strich lässt sich sagen, dass die Jungs, also alle vier genannten, sehr gute Chancen haben, bei der EM mit dabei zu sein, weil eben auch ihre Rollen so ein Stück weit schon vorgezeichnet sind. Und weil eben Nagelsmann auch dieses Momentum sieht, das hat er auch immer wieder betont, dieses Momentum, die Jungs kommen mit Selbstbewusstsein, die wissen, was sie können, sind im Flow, sind natürlich auch eingespielt, also gerade dieses Szenario mit Mittelstädt und Führig auf links, sicherlich auch interessant für die Nationalmannschaft. Also ich denke, Lennart, auch wenn du vielleicht da noch nicht so heiß bist bei der EM, könnte das sicherlich ein denkbares Szenario sein, dass die vier Jungs mit am Start sind. Jetzt muss man natürlich auch noch abwarten. Wir haben es jetzt heute gesehen, Spieler verletzen sich, Stichwort Manuel Neuer, für die wir es noch nicht mitbekommen haben, muss jetzt abreißen. Auch Jan-Niklas Beste von Heidenheim ist angeschlagen. Da kann natürlich auch immer mal wieder noch viel passieren. Aber unterm Strich lässt sich sagen, dass alle vier große Chancen haben und eben Mittelstädt aufgrund seiner Position mit die besten Startelf-Chancen hat.
Und er hat ja auch gesagt, dass er beispielsweise auch Stiller und Wagnermann beobachtet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Richtig, richtig, also genau.
Auch die hat er auf dem Schirm. Und ich meine, das ist der beste VfB aller Zeiten. Turner.
Genau.
Zwar wird er dieses Jahr keinen Titel holen, aber statistisch ist es Stand jetzt, und der wird es wahrscheinlich auch am Ende der Saison sein, wenn das so weitergeht, der beste VfB aller Zeiten sein. Natürlich müssen da auch, und vor allem der beste Dritte aller Zeiten stand jetzt, und natürlich müssen dann auch Spieler von dieser Mannschaft dabei sein, also, und sind dann auch im Blickfeld dann der Nationalmannschaft. So wenig ich mir aus der Nationalmannschaft grundsätzlich mache, ist es natürlich, also dass vier Spieler nominiert werden. Ja, ich war schon überrascht, dass Wagnermann, als er bei Lepono oder bei dir auf der Bank saß, nominiert wurde. Und dass wir jetzt da vier Nationalspieler haben, die dann vielleicht auch beim Turnier dabei sind, das ist schon krass. Also das ist schon, das gehört zu den Sachen, die man sich vor einem Jahr nicht hätte vorstellen können oder vor zwei Jahren. Nicht, dass unsere Mannschaft da schlecht gewesen wäre, aber ich meine, in der deutschen Nationalmannschaft reinzukommen, ist ja dann doch nicht so einfach immer.
Ja, ja, das hat auch Nagelsmann tatsächlich gesagt. Vor einem Jahr hätte er wahrscheinlich keinen einzigen aus Stuttgart mitgenommen. Und jetzt sind es eben vier. Und man muss es ja auch so sehen. Es geht jetzt einfach auch darum, für die deutsche Nationalmannschaft für dieses Turnier kurzfristig eine gute Truppe zusammenzustellen. Und da nimmst du eben dann auch Spieler mit, die aktuell ein gutes Momentum haben, weil es dann ja auch Diskussionen gab, teilweise in den sozialen Netzwerken, habe ich beobachtet. Ja, aber warum sind vier Stuttgarter dabei? Ja, weil
wir fucking Dritter sind.
Ja, genau, richtig. Man muss jetzt nur mal beobachten, wenn man sich den Kader anguckt, woher kommen die meisten Spieler? Die kommen von den Top 3, die aktuell in Deutschland sind. Das ist Bayer Leverkusen, das ist Bayern München und das ist der VfB Stuttgart. Und Leverkusen hat ja gar nicht mal so viele deutsche Nationalspieler. Die haben Wirtz, die haben den Andrich und die haben Jonathan Tah. Ja. Habe ich jetzt einen vergessen? Ja, die drei, genau. Also das ist dann auch nicht so ein Block. Und wie gesagt, du nimmst einfach das Beste jetzt um. Julian Nagelsmann hat den klaren kurzfristigen Auftrag gekriegt, eine gute Heim-EM zu spielen. Und warum soll er dann Spieler mitnehmen, die mal vor zwei Jahren auf einem Weltklasse-Niveau gespielt haben? Ja, Glückwunsch. Bringt dich aber jetzt bei dem Turnier wahrscheinlich dann auch nicht weiter.
Ja. Auch noch Spieler, mit denen du ja schon zusammengearbeitet hast und mit denen du jetzt dann nicht mehr zusammenarbeiten kannst oder durftest. Darf man ja auch nicht vergessen.
Natürlich, ja, klar. Aber wie gesagt, es kann natürlich ein Stück weit auch noch viel passieren, aber vielleicht noch ein interessanter Satz aus der PK. Also Julian Nagelsmann hat dann auf die Nachfrage eines Reporters ganz klar auch geantwortet, allzu viele Änderungen wird er an diesem bestehenden Kader auch nicht mehr vornehmen. Also klar, jetzt für die zwei Länderspiele, Leroy Sané ist ja gesperrt aufgrund seiner roten Karte gegen Österreich. Der wird auf jeden Fall dabei sein, auch völlig zu Recht in meinen Augen. Aber allzu viele Sachen wird er da nicht mehr ändern. Pavlovic, der hat sich jetzt verletzt.
Ja, genau.
Das ist dann wahrscheinlich auch eher ein Spieler dann wirklich für die ferne Zukunft. Der ist ja auch erst 18, 19 Jahre alt. Da ging es auch, glaube ich, darum, ihn einfach vor den Serben quasi in sich zu sichern. Ist natürlich auch ein riesiges Talent, der Junge. Ja, und dementsprechend. Also ich kann es nur jedem empfehlen, guck mal rein am Samstag.
Ich gucke auch gerade mal den Kader an und gerade wenn ich mir jetzt das Mittelfeld angucke, ja, also irgendwie, wenn du mal dann irgendwie Führig und Würz beispielsweise in einer Elf hast oder halt Groß oder Musiala, der ja auch gerade super in Form ist, Gündogan, keine Ahnung, Barcelona beobachte ich nicht so. Aber
solide, sagen wir es mal
ja,
so.
Ja, genau. Aber also ich habe einfach Bock drauf, die Jungs, die bei uns so geil zocken, da mit anderen Spielern, die ja auch wenn sie von anderen Vereinen sind, trotzdem sehr gut kicken können, die einfach mit denen zocken zu sehen. Ich glaube, das könnte halt echt gut sein. Klar, die sind nicht so eingespielt wie wir. Aber gerade diese linke Schiene mit Mittelstädt und Führig, die reißen ja in der Liga alles ab. Ja, es gibt, glaube ich,
eine bessere
Seite in der Liga aktuell. Und
dann noch mit dem Würz und Musiala in Kombi, also. Ja. Halleluja, ich glaube, da beneiden uns viele Nationen drum. Also das ist auch mit so das Prunkstück eigentlich, dieses offensive Mittelfeld. Leroy Sané nicht zu vergessen. Also das sind wirklich Jungs, wenn die sich zusammenraufen, dann kann es richtig gut werden.
Ja. Und gerade Würz ist ja der Hammer. Also mir bleibt immer noch das 2:2 aus dem Pokalspiel im Kopf und da hatten wir sicher noch viel mehr gute Szenen gezeigt. Ja, gut. Ich würde sagen, es ist die perfekte Überleitung Leverkusen, denn das Spiel bei Bayern 04 Leverkusen, das Ligaspiel, das Rückspiel, wurde ja noch nicht terminiert. Jetzt ist es terminiert und es ist, surprise, ein Tipico-Top-Spiel. Am 27. April.
Ich hab's gedacht.
Tipico-Top-Spiele hatten wir, glaube ich, noch nie.
Nee. Wir spielen am 27. April, das wurde heute bekannt gegeben, um 18.30 Uhr in Leverkusen. Dann spielen wir die Woche drauf, am 4. Mai. Das ist übrigens das einzige Heimspiel während Frühlingsfest. Für diejenigen, die es interessiert, spielen wir um 15.30 Uhr gegen die Bayern. Ich habe mir sagen lassen, dass wir nur deswegen nachmittags gegen die Bayern spielen und nicht abends, weil die Bayern schon ihr Kontingent an 18.30 Uhr Spielen ausgeschöpft haben. Genau, also Bayern, der Südschlager, und dieses Jahr hat er wirklich wieder seine Berechtigung. Ich hoffe, wir spielen eine etwas bessere Rolle als am Hinspiel. Ist am 4. Mai. Dann geht's am Freitag, dem 10. Mai, nach Augsburg um 20.30 Uhr. Das ist ja leider immer noch so, dass das nur der letzte Spieltag parallel ist. Genau, und dann am letzten Spieltag natürlich 15:30 am 18. Mai gegen Borussia Mönchengladbach. Und dann ist die Saison beendet und wir spielen. Und dazu kommen wir gleich noch international. So, bevor wir gleich auf das Spiel blicken.
Ganz kurz, aber das Spiel in Augsburg am Freitagabend übrigens. Also ich habe da einen wirklichen Ferientag. Also ich habe da Brückentag, weil da ist der Donnerstag ist Feiertag. Da könnte richtig Halligalli sein in Augsburg. Und ich werde ziemlich sicher dort sein.
Ah, cool.
Ich bin auf jeden Fall da. Ich bin gespannt. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt.
Ja. Janik, bist du auch da in Augsburg?
Wenn ich eine Karte kriege, auf jeden Fall. Das Thema hatten wir ja schon mit dem Auswärtskontingent, aber das habe ich mir fest vorgenommen und tatsächlich werde ich da auch versuchen, bei meinem Arbeitgeber einen Brückentag rauszuschlagen.
Das ist der Brückentag nach von Leichnam oder sowas, ne?
Ja, korrekt, genau.
Ach so, das ist ja entspannt. Ja. Gut, ja, also dann sehen wir uns ja vielleicht in Augsburg. Genau, aber jetzt reden wir gleich mal über das Spiel gegen Hoffenheim. Kurzer Werbeblock vorher noch. Wenn ihr uns unterstützen könnt und wollt finanziell, dann könnt ihr es entweder über Patreon tun oder über PayPal. Patreon, da geht es um eine kleine monatliche Unterstützung. Wer neu einsteigt, kriegt von Erik ein Starterpaket zugeschickt und die Belohnung. Es gibt je nach Unterstützung gibt es auch eine Belohnung. Der Daniel beispielsweise unterstützt uns mit $10 im Monat und wird in jeder Folge genannt, was ich hiermit tue. Auf dem $5 Team Ultimate Level unterstützt uns der Marc und der _Zylinder. Danke euch auch an dieser Stelle. Und schließlich der Lest 1893, der unterstützt uns mit $2 im Monat. Den nenne ich stellvertretend für alle anderen Patreons mit $2 im Monat. Genau, geht einfach auf rundumdenbrustring.de/support. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, und da findet ihr auch unseren PayPal-Account, unsere PayPal-Verbindung, und da könnt ihr uns Geld rüberschieben, wann und wie häufig ihr wollt. Und das Ganze nutzen wir, um hier den Podcast im Laufen zu halten, die laufenden Kosten zu decken, so rum, und eventuell neues Equipment anzuschaffen. Und jetzt reden wir über das Heimspiel des VfB. Ich muss es immer wiederholen, weil es war ein Heimspiel in Hoffenheim. Wir blicken zunächst mal auf die Aufstellung, Chris, und da fiel auf, dass wir ja jetzt auch Ruo noch verzichten mussten nach seinem Kieferbruch. Das heißt, wir spielen mit Viererkette, Mittelstädt links, Ito, Anton innen und auf der rechten Verteidigerposition dann Wagnermann. Davor Stiller, Karasor, Führich und Mio etwas außen, Undav und Gerassi innen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, Undav und Gerassi wieder zusammen, Chris, ist das die beste Offensive? Das ist eigentlich die Optimalbesetzung in der Offensive, oder? Also wenn man sich die Spieler anguckt, besser geht es eigentlich nicht beim VfB.
Nee, fand ich aber auch eine folgerichtige Aufstellung. Also klar, hinten hat sich von alleine aufgestellt, mehr oder weniger. Dass Karso und Stiller gesetzt sind, ist auch klar. Und ich habe mich echt gefreut, weil wenn wir ja was gelernt haben von Pellegrino Matarazzo, ist, dass er Offensive kann, aber keine Defensive. Und deswegen stellst du dem halt Chris Führich, Serhou Guirassy, Dennis Undav und Nenzo Mio entgegen. Ja, dann viel Spaß. Also wenn die einen richtig guten Tag haben, so wie 45 Minuten lang auf jeden Fall beim Heimspiel in Hoffenheim, dann kann das auch anders ausgehen, wenn du nicht noch einen guten Torhüter hinten drin hast.
Das stimmt, den hatten sie leider. Aber nichtsdestotrotz hatten sie auch Abwehrprobleme. Das war ja auch klar, nachdem dann Brooks und Kabak wobei ich glaube auch, selbst wenn die gespielt hätten, wäre es nicht anders ausgesehen, aber die waren ja rot gesperrt. Die spielten dann eine Dreierkette mit Akpo Guma, Krilic, der glaube ich auch kein gelernter Innenverteidiger ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und dem jungen Herrn Drexler. Und das Spiel ging los, Yannick, und der VfB legte eigentlich los wie die Feuerwehr. Ich muss generell sagen, ich habe noch nie so eine krasse erste Halbzeit von VfB gesehen. Also das war, ich bin jetzt seit 1997 VfB-Fan. Ich habe schon viel guten und noch viel mehr schlechten Fußball gesehen in den letzten 25, 26 Jahren. Aber so eine Halbzeit, wow. Also es ging ja schon damit los, dass irgendwie Undav in der ersten Minute drüber schießt, dann tunnelt er irgendwie Akpo Guma in der siebten Minute und schießt dann vorbei. Mio nach 11 Minuten, der dem aufs Tor pflänzt, und Baumann kann den Kratten so über die Latte lenken, und Ito schießt von rechts in der 12. Minute, und Baumann kann ihn gerade noch so vor der Torlinie retten. Yannick, was hast du dir gedacht, als die erste Viertelstunde lief und der VfB die quasi überrannt hat?
Ja, also auch so, wow, total strukturiert, total fokussiert, dominant. Hoffenheim gar nicht erst ins Spiel kommen lassen, wirklich gleich hinten reingedrückt im quasi eigenen Stadion. Das darf man auch nicht vergessen, auch wenn es Heimspielatmosphäre war. Wirklich den Gegner am Nasenring durch die Manege gezogen und richtig, richtig gut. Gebe ich dir recht, eine der besten Halbzeiten in der jüngeren Vereinsgeschichte. Definitiv.
Also das war einfach nur wirklich fucking beeindruckend. Chris, wie gut ist leider Nationaltorhüter, oder ich weiß nicht, erster, aber Stellvertreter.
Nummer drei
ist er.
Oliver Baumann.
Was eigentlich mit Kevin Trapp passiert, also. Aber egal. Genau. Ja, Baumann hatte ja schon im Hinspiel den Hoffenheim im Spiel gehalten, kann man ja auch nicht anders sagen. Also das war ja, wenn uns das Hinspiel, Hoffenheim hat was, viermal aufs Tor geschossen, dreimal war er drin, der VfB hat gefühlt 100 Mal aufs Tor geschossen und zweimal war er drin, inklusive Elfmeter verschossen und alles. Ich weiß nicht, ich glaube, Baumann hat gegen den VfB grundsätzlich Sahnetage. Mhm. Das nervt extrem, ist aber halt, der war schon brutal gut. Also Stellungsspiel, Hammer, also wie der teilweise reagiert hat, das war, ja, der hat Hoffenheim komplett am Leben gehalten.
Und ich finde, man hat es gesehen, als er den Stenzer da von Mio über die Latte gelenkt hat, als er dann wieder gelandet war und sich dann aufsetzte, hast du gemerkt, wie genervt der schon ist, dass wir die da an die Wand knallen. Weil Undav hat ja zu dem Zeitpunkt schon zwei Chancen gehabt, und eigentlich musst du nach 12 Minuten schon vor dem Tor vom Mio, zu dem wir gleich kommen, du musst da eigentlich schon mindestens 1-2 Tore gemacht haben. Vielleicht klar, ne, wir brauchen immer ein bisschen Anlauf und so, aber also wenn wir noch effektiv gewesen wären, dann wäre das so ausgegangen wie Bayern gegen Mainz, glaube ich.
Ja, aber halt in einer Halbzeit.
Ja, genau. Also Wahnsinn. Und natürlich ist man trotzdem als VfB immer nervös, weil, wie gesagt, das Hinspiel haben wir auch dominant gestaltet und waren aber nicht effektiv genug. Und dann kam die 16. Minute, Janik, und das ist wirklich ein Spielzug. Das ist zum mit der Zunge schnalzen. Also das ist so ein Gedicht von einem Spielzug. Ich beschreibe es euch nochmal ganz kurz, dann können wir über das Tor nochmal reden. Führig, das ist so geil, Führig kommt über links. Und ich weiß gar nicht mehr, wie sein Gegenspieler da war, wackelt den auf jeden Fall aus. Also das wäre echt wie so ein kleines Tänzchen. Er wackelt ein bisschen, dann wackelt sein Gegenspieler, dann wackelt er so ein bisschen und schließlich geht er einfach an ihm vorbei. Großartig. Spielt, gibt dann den Ball in die Mitte. Undav legt den Ball auf Gerassi ab. Der legt ihn wieder zurück zu Undav und Undav spielt den Ball hinter die Hoffenheimer Abwehr auf den durchgelaufenen Mio und der schiebt den ganz trocken ins Tor rein. Janik, Wahnsinn, oder? Also ich habe schon viele gute Spielzüge von VfB in den letzten Jahren gesehen und gerade auch in dieser Saison, aber das war schon Wahnsinn, oder?
Ja, einfach der perfekte Spielzug. Das kannst du dann auch irgendwann nicht mehr als Gegner verteidigen. Das ja. Hast du dann auch den Hoffenheimern angesehen, nachdem der Ball drin war. Die haben einfach nur geguckt und waren sehr frustriert und konsterniert. Daran sieht man einfach diese Mechanismen, diese Automatismen, die Sebastian Hoeneß der Mannschaft eingepflanzt hat. Wunderbar, wirklich. Und auch hier nochmal die Qualität von Führig, die wir vorhin in der Nationalmannschaftsdebatte angesprochen hatten, eben dann auch seine Mitspieler einsetzen zu können. Ihm wird ja auch oft ein Stück weit dieses Egozentrische nachgesagt. Ja, das hat er manchmal, aber hier zeigt er eben auch diese anderen Qualitäten, die er hat. Nämlich, dass er einfach ein, ja, wie sagt man so schön heutzutage, ein richtig geiler Zocker ist einfach. Also, ja, du sprichst dieses Wackeln an, aber dann auch, wie er dann den Kopf hochnimmt und den Ball dann einfach schön reinspielt in diesen gefährlichen Raum. Und dann ist es einfach auch nicht mehr zu verteidigen. Dann greifen, wie gesagt, diese Mechanismen und ja, dann ist es am Ende des Tages dann auch keine Schwierigkeit mehr für Mio, der es natürlich dann auch klasse macht, den dann reinzumachen.
Ja. Chris, ich würde sagen, er hat sich die Aufstellung, und du hast es ja schon gesagt, da waren ja quasi alle vier dran, vorne dran beteiligt, diese Offensive.
Wobei ich da noch eine Sache vielleicht auch noch sagen möchte, wenn nämlich Mio gar nicht an den Ball kommt, dann haben wir eine ganz andere Diskussion plötzlich, weil dann können wir nämlich auch noch über Elfmeter wahrscheinlich sprechen, weil ja Gerassi da auch noch fällt. Und ob das so astrein und blieb und blast, was da war, das ging natürlich jetzt völlig unter, weil der Spielzug einfach super gut war und das einfach ein Träumchen war. Nur wenn da tatsächlich Mio nicht steht oder der Ball abgefangen wird, weil vielleicht doch was ungenau kommt, dann reden wir wahrscheinlich über Elfmeter. Und das heißt eigentlich, mit einer Chance oder mit einem Spielzug kreierst du zwei Szenen, die zu einem Tor führen können. Ja. Und das ist was mir so unglaublich imponiert bei den Offensivleuten und bei diesem Zusammenspiel und alles. Also die wissen tatsächlich mal, was sie tun und was sie vorhaben. Ja. Und das ist auch was wir jahrelang vermisst haben.
Genau, also du hast halt wirklich eine unglaubliche passige Gang, wie du sagst, die wissen, was sie zu tun haben und es funktioniert. Und bei Hoffenheim hingegen, da funktioniert eigentlich überhaupt nichts, die fanden kaum statt. Bebu hatte einen Schuss, der geblockt wurde, aber auch defensiv, ne? Also wir hatten ja auch unsere Abwehrsorgen mit dem Fehlen von Sagadou und Rubo. Aber da passierte ja gar nichts. Also, ich glaube, wir kommen ja noch zum ersten Torschuss in der 44. Minute von Jurasek, und da war ja gar nichts vorher. Also VfB hatte dann die nächste Chance in der 24. Minute, wo Undav aus der Drehung an Baumann scheitert und dann Enzo Mio, der finde ich auch ein überragendes Spiel gemacht hat, setzt sich auf links durch, muss eigentlich abgeben in die Mitte und versucht ihn aber noch aus spitzen Winkel reinzumachen. Jannik hätte wahrscheinlich lieber abgegeben, aber sich da so über den Flügel durchzusetzen und Sebastian Hoeneß hat ihn ja auch nochmal explizit gelobt hinterher. Jura war echt bärenstark in dem Spiel, oder?
Ja, genau, richtig. Und dann darf er auch mal sich so eine Situation nehmen, weil er wirklich auch das gesamte Spiel sich dann in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Klar, er versucht ihn dann, glaube ich, so ein bisschen zu chippen. Ähnlich wie es Maxi Mittelstädt gegen Freiburg gemacht hat. Vielleicht nochmal ein bisschen anders im Detail, aber ja, das, wie gesagt, die Situation, die darf er sich nehmen. Und Mio ist einfach ein Riesenspieler mit einem ganz, ganz großen Potenzial. Auch hier nochmal der Hinweis, der Junge ist 21. Also das, da geht noch ganz, ganz viel in Sachen Entwicklung. Er ist jetzt auch wieder bei der U21 von Frankreich mit am Start. Und ist wirklich auch ein Stück weit mittlerweile ein Geheimtipp in Frankreich. Und man hat es in diesem Spiel gesehen, warum.
Ja. War, glaube ich, erst sein drittes Saisontor, glaube ich. Glänzt natürlich mit den anderen. Drei. Ja, und er hat, ich glaube, er hat auch gar nicht mal so viele Vorlagen unbedingt. Aber er macht halt immer diese vorletzten Pässe.
Richtig. Und er macht halt auch viel Spektakel. Also da, das haben wir ja auch oft gesagt, er ist einfach mit der beste Kicker, den wir haben in unserer Mannschaft. Technisch ganz, ganz stark.
Ich sehe gerade, es war das fünfte Saisontor. 4 Assists hat er. Das sind natürlich Offensivspieler jetzt keine riesigen Zahlen, aber es ist halt wirklich, glaube ich, dieses, was, ja, genau, diese Rolle, die er auch im Aufbau spielt, was er halt in keiner Scorer-Statistik einen Widerhall findet. Aber ja, und in der Szene hat er sich echt nochmal hervorgetan, auch wenn es nicht zum Tor geführt hat. Ansonsten, es wurde ein bisschen ruhiger nach einer halben Stunde, aber nur weil der VfB dann einfach mal einen Gang runtergeschaltet hat. Tron dennoch seine Chancen hat. Nübel musste mal zwischendurch rauskommen und im Kopf klären. Aber auch das super souverän gemacht. Jura 6 Torschuss in der 44 Minute, hatte ich schon angesprochen. Und dann, genau, ja, also auch das war ja Nübel. Musste mal kurz abtauchen, neben dem Pfosten, hält ihn fest. Also Hoffenheim wirklich chancenlos. Und dann kommt das 22. Saisontor von Serhou Guirassy, also er rückt immer näher ran an Mario Gomez. 45+1, perfekt durchgesteckter Ball von Undav, Undav also dann auch schon mit seinem zweiten Assist für den Tag. Chris, ich find's, ich hatte im Stadion gar nicht gesehen, wer überhaupt die Vorlage gegeben hat, ich hatte nur die Torschützung gesehen, dachte so, ach, wenn der Undav macht echt gute Spiele, aber trifft nicht mehr. Jetzt hat er immerhin zwei Tore vorbereitet. Aber wir haben ja schon letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen, auch Yannick. Und der kann auch mal wieder ein Tor machen, oder?
Ja, der ist auch immer für ein Tor gut. Ich fand's so lustig. Also die Vorlagen, wo er gemacht hat, hey, wegen mir macht er jedes Spiel zwei Torvorlagen. Bin ja, ich auch voll fein damit. Nur ich habe dann irgendwann auch online wieder gelesen, so, oh ja, Undav raus, nachher, ja, der hat auch nicht seinen besten Tag gehabt. Und ich denke mir nur so, bitte? Weil der bereitet zwei Tore vor, aber ist nicht sein bester Tag. Okay, alles klar. Entweder habe ich ein anderes Spiel gesehen oder die Erwartungshaltung an Dennis Undav ist inzwischen, weiß er sich, wie groß. Und gerade bei Dennis Undav muss ich dem Yannick von vorher noch ganz kurz nochmal widersprechen. Ich glaube nicht, dass Niklas Füllkrug wirklich zu 100% gesetzt ist. Weil dazu ist Undav zu variabel und der kann für mich mehr wie Niklas Füllkrug.
Ja, aber Füllkrug ist der klassische Neuner, der klassische Brecher. Und ja, ich glaube schon.
Aber ja, wir werden sehen. Aber Undav darf wegen mir im nächsten Spiel natürlich gegen Heidenheim. Der darf das erste Tor gerne machen auf die neue, fürs ausgebaute Stadion, für die neue Haupttribüne. Darf er gerne machen und davor dann jubeln. Ja. Darf er auch jetzt gegen Frankreich treffen.
Ich habe mir nochmal gerade die Statistik angeschaut, ne? Also hier Scorer, Tore plus Assists. Guirassy 25 Scorerpunkte in 20 Spielen, Undav 21 Scorerpunkte in 22 Spielen, also 14 Tore, 7 Assists. Führig 14 in 26 Spielen. Wahnsinn. Wahnsinn.
Und können wir bitte, ich denke, dass wir uns einig, können wir anfangen für Dennis Undav zu sammeln, dass der auf jeden Fall bleibt.
Ja, auf jeden Fall. Der will ja auch bleiben. Und ich sage, ich weiß, never fall in love with a lone player, aber.
Ja, das ist vorbei in dem Fall.
Ja, please, Mr. Brighton, Mr. De Serbi, lass den hier. Also auf jeden Fall, also Undav. Auch das Interview war ja hinterher so geil. Ich meine, wir haben ja gerade schon über die Nationalmannschaft gesprochen, wo er dann gefragt wurde, ja, wie ist das denn mit Toni Kroos und mit Thomas Müller und mit dem und er so, Maxi Mittelstädt, Waldemar Anton.
Chris Führig,
es ist ein geiler Typ, ey. In dem Moment nicht zu sagen, boah, ja, das war schon immer mein Traum, erstmal seine anderen VfB-Mannschaftskarte. Der ist halt auch überzeugt, davon, wie geil die Mannschaft ist. Das finde ich halt so geil, dass er halt selber, ich meine, klar, ne, Team und so, es läuft gut, aber dass er als erstes sagt so, ja, ich habe eigentlich vor allem Bock mit meinen Jungs von VfB da auch zu zocken. Großartig, also großartiger Typ, tolle Vorlage. Und es ging mit 2:0 in die Pause. Yannick, wie war dein Gefühl zur Halbzeit? Das 2:0 war schon relativ wichtig für die Nerven, oder?
Ja, definitiv. Also das war dann auch so ein Stück weit, ja, man soll nicht den Tag vor dem Abend loben, aber es war ja aufgrund dieser erheblichen Dominanz vom VfB einfach auch ein, ja, eine Vorentscheidung. Also ich bin da dann eigentlich doch recht locker in die Pause gegangen. Klar, gewisse Restzweifel immer.
Hoffenheim, als VfB-Fan sowieso.
Als VfB-Fan sowieso. Und du weißt ja auch nie, was macht jetzt der Gegner. Und Hoffenheim, klar, denen hat die Stamminnenverteidigung gefehlt, aber da war auch noch so ein gewisser André Kramaric auf der Bank, ja. Wo ich dann auch gedacht habe, oh nee, der wird jetzt 100 pro kommen. Und VfB-Fans, die schon länger dabei sind, wissen, was André Kramaric für eine Qualität hat, besonders gegen uns, da trifft er auch mal gern. Und ja, auch so natürlich einer der besten Offensivspieler in der Bundesliga, schon über Jahre hinweg sehr konstant, sehr erfahren. Und das ist dann eben auch sowas, wo du dann auch vielleicht oder wo manchmal auch die Gefahr besteht, okay, du nimmst es vielleicht zu locker, zu lässig und dann kommt eben so ein Kramaric und ja, dann steht es halt plötzlich vielleicht 2:1 für Hoffenheim und dann, also 1:2 in dem Fall, nämlich der Anschluss und dementsprechend oder auch so ein Ilas Bebu zum Beispiel, der war zwar sehr blass in dem Spiel, aber das ist auch so ein Spieler, der dann immer mal wieder für so Momente sorgen kann. Also dementsprechend, ja, ich war beruhigter wie bei anderen Spielen in dieser Saison, aber war trotzdem natürlich gespannt und vor allem auch erwartungsfreudig, was jetzt noch vom VfB eben kommt. Ob es vielleicht dann mal eine richtige Klatsche-Packung ja, für die TSG wird.
Ja, ja. Und das Schöne war, dass der VfB auch relativ gut aus der Pause kam. Also zunächst mal hatte Hoffenheim noch gewechselt zur Pause. Nsoki kam rein für Akpoguma, was ein bisschen darauf hindeutet, dass Akpoguma ein bisschen überfordert war. Oder verletzt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, es war auch schon vor allem das Thema, dass der VfB einfach die Hoffenheimer überrannt hat in dieser ersten Halbzeit, anders kann man es nicht nennen. Führe ich dann eine Chance gegen Baumann nach einer Vorlage von Gerassi. Der musste Nübel, das fand ich in der 54. Minute ganz lustig, Nübel musste man zwischendurch kurz als Innenverteidiger klären. Nachdem dann irgendwie Anton den Ball so ein bisschen verloren hat, ist er dann einfach so im Tor rausgekommen, hat das Ding rausgekloppt. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Und auf der Mitte der nächsten Chance, der VfB macht eigentlich in der zweiten Halbzeit vielleicht nicht in der gleichen Intensität wie in der ersten Halbzeit weiter, aber trotzdem, es war weiter ein Spiel auf ein Tor, auch in der zweiten Halbzeit, oder Chris?
Ja, komplett. Also der VfB hat auf jeden Fall ganz gewaltig zurückgeschalten erstmal und hat trotzdem immer noch die Kontrolle gehabt. Also meine Angst war ja wirklich auch dieses, ja, du führst 2:0 und dann kommt halt wirklich mal ein doofer Konter oder irgendwie irgendwas fällt dumm rein. Das ist vielleicht auch einfach geprägt immer noch von wie es einmal war. Und deswegen fand ich es schon gefährlich, dass es 2:0 steht und habe eigentlich gehofft, dass sie relativ zeitnah den Deckel drauf machen. Und die haben, für mich war das wirklich, ja, wir schalten jetzt mal zurück, wir gucken jetzt mal, was Hoffenheim kann. Vielleicht tun sich ja dann noch für uns mehr Räume auf. Und ich hatte das Gefühl, während der gesamten 90 Minuten, wenn die gewollt hätten, hätten sie einfach nochmal ganz easy hochschalten können. Nochmal das ganz anders nochmal verändern, ihr ganze Spieldynamik in sich nochmal anheben. Und das ist was, wo ich sage, musste auch erstmal können, musste erstmal hinkommen. Aber das ist halt wieder, es würde bei dem alten Thema Kopfsache, wenn es läuft, dann hast du das, dann läufst du auch mit sowas rum. Dann hast du das Selbstbewusstsein und das ist das, was in den letzten Jahren den VfB-Mannschaften immer gefehlt hat. Und jetzt ist es da und jetzt sieht man, was da passieren kann.
Ja, und du kannst halt auch, wie du sagst, du kannst einfach mal so ein bisschen bisschen das Tempo rausnehmen, du kannst wieder anziehen. Also derartige Kontrolle hatte der VfB halt lange nicht mehr in dem Spiel, dass du einfach den Rhythmus des Spiels derart bestimmen kannst. Ja, das ist auch okay, jetzt machen wir ein bisschen ruhig. Ah, okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen Bock. Das können halt nur Spitzenmannschaften, muss man ganz einfach so sagen. Und dann ab der 65. Minute begann auch beim VfB die Wechsel. Und da muss man wirklich sagen, das ist halt auch so ein Zeichen der Überlegenheit. Der VfB hat dann nach und nach seine Nationalspieler mal vom Feld genommen, um die müssen für die Länderspielreise zu schonen. Es ging los mit Undav für den Leveling in der 65. Minute eingewechselt wurde, was natürlich auch ein bisschen darauf hinweist, dass der VfB auch ein bisschen mehr auf Konter setzen wollte bei einer 2-0-Führung. Hoffenheim, über Grammatisch hat man schon gesprochen, der kam dann in der 67. Minute gemeinsam mit Bülter auch, Bibu und Wekos gingen raus. Und dann, Yannick, kam in der 68. Minute der VfB zu einer Ecke, nachdem Baumann Schuss von Gerassi zur Ecke pariert hat. Ito legt die Ecke per Kopf rüber zu Leveling, das kennen wir noch aus dem Köln-Spiel, die Kopfballverlängerung von Hiroki Ito. Und Leveling schießt nach einem Standard ein Tor. Und ich habe mal gerade geschaut, Leveling hat übrigens auch schon 7 Scorer-Punkte, ne? 3 Tore, 4 Assists. Mhm. Aber Yannick, also das kam wieder alles zusammen. Wir verwerten eine Ecke und Leveling macht da noch rein, oder?
Ja, er wird natürlich da auch sehr sträflich freigelassen, ja, am langen Pfosten. Also kann den ja dann wirklich auch, macht er natürlich super, wie er den dann auch annimmt und wunderbar dann auch abschließt, genau richtig. So ein bisschen dann auch mit Gefühl, ich glaube, in die lange Ecke, wenn ich mich recht erinnere. Leider kam da dann bei mir da der Becherwurf dazwischen, deswegen ist meine Erinnerung an diese Szene nicht mehr ganz so da. Ich habe es zwar vorhin noch kurz in der Zusammenfassung gesehen, aber freut mich ungemein für den Jungen, dass er da jetzt so ein bisschen seinen Rhythmus gefunden hat, regelmäßig dann auch seine Scorer-Punkte sammelt und dann eben sich auch mit so einem Tor dann belohnt. Wie gesagt, natürlich auch sehr, sehr schlecht verteidigt von Hoffenheim. Also, boah, das wird sicherlich der Rino jetzt seinen Jungs noch ein paar Mal um die Ohren hauen, diese Szene. Ja. Also, da ist ja wirklich gar keiner. Und nee, macht er aber dann trotzdem auch gut. Den musst du dann auch erstmal so verwandeln. Und ja, freut mich ungemein für Jamie Leveling.
Und auch vollends verdient, dass das dann auch 3-0 steht. Wie gesagt, wir hätten eigentlich doppelt so hoch gewinnen müssen, dieses Spiel.
Richtig, Hoffenheim mit dem 3-0 noch gut bedient.
Ja, dann gab es eigentlich die beste Chance von Hoffenheim, nämlich Kramaric, der das Ding an die Latte knallt. Aber auch das, also da hat auch, glaube ich, niemand von uns mehr Nervenflattern bekommen bei dem Ding. Silas kam dann für Führig rein in der 76. Minute und Jong für Mio. Und damit war es dann auch noch den zweiten Nationalspieler runter. Das Spiel war halt entschieden. Leveling hatte noch eine gute Chance in 80. Minute. Dann kam noch Dahoud für Gerassi rein und Sterce für Anton. Dann konnte Anton auch noch mal ein paar Minuten durchschnaufen. Aber es ist, also man kann über das Spiel fast gar nicht so viel sagen, weil es einfach so einseitig war. Also ich glaube, wir haben über das Spiel echt schon länger gesprochen. Aber über dieses Spiel, also außer dass der VfB, ich glaube, 23 Mal aufs Tor geschossen hat. Und aber halt leider nur in Anführungsstrichen drei Tore da rausgezogen hat. Ich weiß nicht, Chris, was will man über das Spiel noch sonst groß sagen?
Das ist halt ein absolutes Heimspiel war in Hoffenheim.
Ja.
Ein Heimspiel in Hoffenheim, das du vollkommen zu Recht etwas zu niedrig 3-0 gewonnen hast. Finde ich halt. Ja, ein bisschen erschreckend auf der einen Seite, weil das mal wieder zeigt, zu was diese Truppe da imstande ist. Mhm. Natürlich, man kann jetzt sagen, ja, Hoffenheim war jetzt vielleicht auch nicht unbedingt hier am besten Tag mal wieder. Ne? Haben wir ja auch schon tausendfach in diesem Jahr gehört, dass die Mannschaften nicht den besten Tag gegen den VfB hatten. Aber wenn ich sogar von einem Hoffenheim-Fan dann mitbekomme mit hoch, zum Glück ist aus, das hätte auch anders ausgehen können, dann weißt du, das war eine durchaus hochdominante Darbietung im absoluten Stile einer absoluten Spitzenmannschaft.
Ja, anders kann man es eigentlich nicht bezeichnen. Yannick, wie ist dein Fazit zum Spiel?
Ja, also eines der stärksten Spiele in den letzten Jahren vom VfB. Verdient gewonnen. Ihr habt schon gesagt, hätte eigentlich viel höher ausfallen müssen. Und ja, perfekt. Besser geht's nicht.
Also es ist so perfekt, dass mir echt nicht viel einfällt, was man noch dazu sagen kann. Außer, dass ich einfach mit riesigen Kinderaugen quasi vor dieser Mannschaft sitze und denke, wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas nochmal erlebe. Auch die höheren Kommentare bei uns. Der Andy schreibt, macht Demonstration auf und neben dem Platz. Der FW-1893 schreibt, mega starke erste Halbzeit, souveräne zweite Halbzeit, klasse Spiel mit Heimspielatmosphäre. Es hätten sogar noch mehr Tore sein können und enorm wichtig, weil Leipzig, genau, da kommen wir gleich noch zu, auf die Tabelle gestern vorgelegt hat. Und morgen können wir uns ganz entspannt Dortmund anschauen. Die haben zwar am Ende auch gewonnen, aber ja, das ist halt auch, ne, der VfB muss dann teilweise, die Woche vorher musste er sowohl Leipzig als auch Dortmund nachlegen. Jetzt musste er zumindest Leipzig gegen Leipzig nachlegen, die am Freitagabend in Köln massakriert haben. Ja, also das ist einfach unglaublich, wie stark so eine VfB-Mannschaft auftreten kann und wie unwiderstehlich die einfach über so einen Gegner drüber fahren. Das ist echt, also krass. Wie gesagt, über die 13.000 bis 16.000 VfB-Fans, die vor Ort waren, haben wir schon gesprochen. Also das war echt krass. Das war wirklich die gesamte Gegentribüne bis zum Heimblock oder Südkurve, wie man es nennen will, da wo die Leute mit den Müllsäcken saßen. Und dann halt bis die Hintertortribüne. Auch das. Und irgendwann habe ich einfach mal so, als das Spiel entschieden war, es einfach mal genossen, dass halt dieses Stadion halt lauter VfB-Lieder singt und nach aller Scheiße geht auf die Reise und wenn du mich fragst, wer Meister wird und all so ein Quatsch. Es war einfach nur, also ein Traum. Ein Traum von einem Auswärtsspiel. Genau so muss es eigentlich laufen. Ja. Habt ihr noch was zu diesem Spiel?
Alles gesagt.
Sehr schön. Definitiv alles gesagt, ja.
Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, blicken wir doch mal auf die Tabelle nach dem 26. Spieltag. Und der VfB ist weiterhin Dritter mit 56 Punkten, 60 zu 31 Toren. Wir haben 60 Tore geschossen, Leute. 60. Doppelt so viele Tore geschossen wie kassiert. Und wir haben auch vor allem zum zweiten Mal hintereinander schon wieder zu Null gespielt. Wir stehen trotzdem 14 Punkte hinter Leverkusen, unglaublicherweise. 4 Punkte hinter den Bayern, weil die auch nie aufhören zu gewinnen. 6 Punkte weiterhin vor Dortmund und 7 vor Leipzig. Also da oben haben alle gewonnen, inklusive uns. Wir stehen 16 Punkte vor Eintracht Frankfurt. Und wir stehen 21 Punkte vor dem FC Augsburg, der jetzt überraschend Siebter ist. Dadurch, dass Hoffenheim gegen uns verloren hat und Augsburg gewonnen hat, sind die jetzt Siebter, 21 Punkte und es sind noch 24 Punkte zu vergeben. Das heißt, ihr Lieben, wenn wir gegen Heidenheim an Ostern gewinnen, sind wir auf jeden Fall nächstes Jahr in Europa, weil dann können nur noch 21 Punkte aufgeholt werden. Und wir haben die Tordifferenz von plus 29 und Augsburg hat eine Tordifferenz von plus 1. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die nicht in 7 Spielen noch 28 Tore aufholen. Also ganz rechnerisch ist es da noch nicht durch, aber de facto schon, wenn man quasi diese Tordifferenz als einen zusätzlichen Punkt nimmt. Das heißt, wir könnten gegen Heidenheim da wirklich die Rückkehr in das internationale Geschäft feiern. Und da muss man natürlich gucken, ob es auch für die Champions League reicht. Da stehen ja auch noch direkte Duelle an. Jetzt geht es erstmal nach der Länderspielpause gegen Heidenheim. Und dann ist das Topspiel in Dortmund, Samstag 18.30 Uhr. Genau. Wie läuft es bei Heidenheim? Es ist natürlich noch ein bisschen früh jetzt, weil wir nicht wissen, was sich jetzt in der Länderspielpause noch ergibt. Janik, du hast ja schon gesagt, Janik, das Beste ist angeschlagen. Auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Woran sich nichts mehr verändert bis dahin, ist die Tabelle. Heidenheim ist momentan 11. mit 29 Punkten, 35 zu 44 Toren. Die haben insgesamt 7 Spiele schon gewonnen in dieser Saison. In diesem Kalenderjahr allerdings erst 1. Nämlich Mitte Februar in Bremen. Ansonsten haben sie 2 unentschieden gespielt und 3-mal verloren. Die sind also auch nicht mehr ganz so stark wie in der Hinrunde. Am Wochenende haben sie das 1-1 gegen Gladbach gespielt. Und wenn man sich so die Statistiken anschaut, dann wird eigentlich relativ schnell klar, wie Heidenheim spielt. Ich meine, das wussten wir auch schon früher, als wir gegen die 2. Liga gespielt haben. Die haben eine sehr geringe Passquote, die haben ligaweit am wenigsten Ballbesitz, haben aber die drittmeisten gewonnenen Kopfballduelle, die meisten Fouls, aber die wenigsten gelben Karten und führen quasi alle Laufstatistiken an. Also es wird ein laufintensives Spiel, wo die sich wahrscheinlich reinstellen werden und auf Konter warten werden. Und dann haben sie halt mit ihren Dingchi jemanden, der sehr, sehr schnell ist. Das ist der schnellste gemessene Wert eines Bundesligaspielers in dieser Saison. Tim Kleindienst ist auch unglaublich arbeitstätig, hat die meisten gewonnenen Kopfballduelle der Liga, die meisten Fouls, die meisten Sprints und die meisten intensiven Läufe und liegt auch bei den gelaufenen Kilometern. Da hast du 3 Heidenheimer in den Top 10, also eine sehr laufstarke Mannschaft. Haben interessanterweise die meisten Eigentore mit Bochum zusammen, nämlich 3, wir haben auch schon 2. Und ja, genau, die besten Torschützen, auch das Interessante. Sie haben natürlich weniger Tore geschossen als wir, aber haben mit Erin Dingtschi, Jan Niklas Beste und Tim Kleindienst, der Dingtschi hat 8 Tore geschossen, Beste und Kleindienst jeweils 7. Also die sind auch offensichtlich nicht ganz ungefährlich. Ja, es ist noch ein bisschen hin. Chris, was für ein Spiel erwartest du zu Hause gegen Heidenheim?
Nicht so eins wie gegen Hoffenheim auf jeden Fall, weil Heidenheim einiges gefestigter sein wird. Und das ist so ein bisschen, was ich an Heidenheim bewundere. Also die sind ja jetzt hier nicht die großen Ballzauberer, sondern die sind so eher so Fußballarbeiter auch noch. Und ich finde, das machen die relativ gut. Das mit Leverkusen, ja, das würde man auch sagen, das Spiel musst du nicht unbedingt unentschieden spielen, das kannst du vielleicht auch sogar gewinnen. Gegen Leverkusen, sag ich, gegen Gladbach. Deswegen, es wird eher so ein Kampfding, wo es dann am Ende hoffentlich auf die individuelle Qualität ankommt. Und da sehe ich den VfB vor Heidenheim. Aus dem Grund auch, weil wir da vom Hinspiel noch was gut zu machen haben.
Ja, ja. Also, ja, also ich glaube auch, dass wir sie nicht so in die Wand spielen werden, wie wir das gegen Hoffenheim getan haben. Es wird ein sehr anstrengendes Spiel. Aber Yannick, ich bin der Meinung, dass der VfB so in der Verfassung, der er gerade ist, letzten Endes dann, glaube ich, einfach aufgrund der individuellen Qualität die Oberhand behalten wird. Siehst du es auch so?
Ja, also definitiv auch jetzt mit diesem Auftritt gegen Hoffenheim im Rücken. Die Mannschaft hat Selbstbewusstsein. Ich habe vorhin diese Mechanismen und Automatismen angesprochen. Und wenn die ineinander greifen, dann triumphieren wir definitiv gegen Heidenheim, weil wir dann eben auch ein Stück weit mehr diese individuelle Klasse haben. Aber auch hier Vorsicht, Heidenheim hat es im Hinspiel bewiesen mit ihrem vielleicht eher pragmatischen Fußball oder Ansatz, der ja vollkommen legitim ist, uns da wirklich auch ein Bein zu stellen. Es muss auf jeden Fall eine gute Chancenverwertung da sein, weil defensiv haben die sich auch mittlerweile stabilisiert und spielen halt wirklich so ein bisschen wie Union in seinen Glanzzeiten. Nur, ich muss auch dazu sagen, ich finde ihre fußballerische Qualität wesentlich besser wie zu Zweitliga-Zeiten. Haben sie ja, wie gesagt, auch schon im Hinspiel gezeigt. Da sind richtig gute Jungs dabei. Jan Niklas Beste sicherlich, der herausragt. Und Kleindienst hast du ja auch schon erwähnt. Dann Dingtschi natürlich. Also Maloney im Mittelfeld, auch so ein Arbeitstier. Also bin ich echt mal gespannt. Und Frank Schmidt ist natürlich auch ein Fuchs. Und wird seine Jungs da sicherlich auch gut motivieren. Werden wahrscheinlich auch viele Unterstützung haben dann auch im Stadion. Ist ja nicht allzu weit am Ostersonntag von der Alp runter nach Stuttgart. Ja, aber unterm Strich glaube ich, dass der VfB mit dieser Dynamik und dieser Erfolgswelle, auf der er weiterhin surft, da einfach die Oberhand dann auch behalten wird.
Oh, jetzt muss ich ganz kurz reingrätschen. Ich muss dem Lennart als Nike schmeckt, die unglaubliche Frage stellen, ob er denn weiß, was die 3 schlimmsten Krankheiten sind, die es gibt im Schwäbischen.
Cholera, Lepra und von der Alpra.
Richtig, sehr gut.
Ja, das habe ich mir irgendwann mal gemerkt. Ich weiß nicht, ob ich das letzte richtig ausgesprochen habe, aber
genau. Von der Alpra.
Von der Alpra, ja, genau. Ja, das kenne ich. Genau. Genau, Augsburg spielt vorher gegen Köln übrigens, das heißt um 15.30 Uhr wissen wir dann, wie Augsburg gespielt hat, und wenn die da schon verloren haben, dann sind wir schon quasi vor Anpfiff in Europa, mit der Ausnahme halt dieser Tordifferenz. Und wenn die verlieren oder unentschieden spielen und wir gewinnen, dann sind wir auf jeden Fall auch rechnerisch in Europa. Und ich finde das total geil, dass wir Ende März, dass wir an Ostern schon wissen, dass wir im Herbst europäisch spielen, egal wo. Ja, da muss man gerade gucken, also Conference League Playoffs muss das nicht sein. Aber auch da haben wir halt 16 Punkte Vorsprung. Also das sind 5 Spiele. Und dann sind noch 7 übrig. Also da, auch das haben wir irgendwann dann sicher. Dann haben wir die Europa League sicher. Und das ist Wahnsinn. Ich guck mal kurz, wer dann noch Leipzig spielt gegen Mainz am Samstag. Das findet am, achso, ist kein Freitag, deswegen ist kein Spiel am Freitag, genau. Leipzig spielt gegen Mainz und Dortmund spielt gegen Bayern an dem Wochenende. Frankfurt gegen Union, das sind so die direkten Konkurrenten. Ja, also könnte, und Leverkusen gegen Hoffenheim. Yay. Ja, also schauen wir mal, wie dann die Tabelle aussieht. Es könnte ein sehr schönes Osterwochenende sein werden. Gut, die An den Ausfällen hat sich glücklicherweise nichts geändert. Sind keine dazugekommen. Nate fällt für den Rest der Saison aus, genauso wie Sagadou und Di Benedetto, und Rouault wird noch bis Mitte, Ende April dann entsprechend ausfallen. Und ja, wenn ihr uns unterstützen könnt und wollt und aber nicht das nicht finanziell tun wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne eine Rezension hinterlassen auf Apple Podcast oder eine Bewertung. Das hilft uns, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Unsere Rezensionen werden natürlich auch hier vorgelesen. Und auch bei Spotify könnt ihr uns bewerten. Ansonsten könnt ihr auch gerne, wenn ihr uns bei YouTube zuhört, hier gerne einen Daumen nach oben da lassen und per Glocke das Ganze hier abonnieren. Da freuen wir uns. Ansonsten sagt gerne auch so Leuten weiter, dass es uns gibt. So, wir blicken zum Abschluss auf die anderen VfB-Mannschaften und auf die VfB-Leihspieler. Erstmal die anderen VfB-Mannschaften. Die Frauen haben das, ich weiß nicht, ob man es Derby nennen kann, weil es ist nur die zweite Mannschaft vom KSC. Früher war das ja mal andersrum, dass unsere zweite gegen deren erste gespielt hat. Auf jeden Fall hat der VfB das Derby gegen den KSC deutlich mit 4:0 gewonnen. Mandy Islaka traf zum ersten Mal in der Liga für die VfB-Frauen. Laurita Temay mit ihrem vierten Saisontreffer und Gillian Castor mit ihrem zweiten Saisontreffer. Hinzu kam noch ein Eigentor der Karlsruherinnen, und der VfB verteidigt damit die Tabellenführung. Immer noch nur 2 Punkte Vorsprung vor dem Verfolger Sand 2. Also es wird, glaube ich, bis zum Ende eine spannende Liga. Und ja, am kommenden Sonntag, dem 24., geht es um 14 Uhr beim TSV Tettnang weiter. Der VfB 2 hat schon wieder gewonnen, hat schon wieder das 1:0. Letzte Woche ja bereits mit einem knappen Sieg, und diese Woche gab es ein 1:0 gegen Freiberg im Lokalduell. Luan Simnica, den der VfB ja vor ein, zwei Jahren aus Köln losgeistert, mit dem entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit. Der VfB 2 ist jetzt mittlerweile Vierter wieder in der Regionalliga Südwest. 42 Punkte, nur 8 Punkte hinter dem Tabellenführer aus Degerloch. Ja, 8 Punkte sind natürlich immer noch eine Menge Holz. Aber wer weiß, wenn die sich jetzt noch ausspielen, die zweite, was dann noch Richtung oben geht. Am Freitag, jetzt geht es weiter gegen den FC Homburg. Man spielt auswärts beim FC Homburg. Die U19 und die U17, die haben... ich glaube, Länderspiel und vermutlich auch Pokalpause, zumindest die U19. Also auf jeden Fall geht es erst am 7. April für die U19 weiter gegen Frankfurt in Frankfurt und am 6. April für die U17 gegen Hoffenheim. Da gibt es also jetzt keine aktuellen Ergebnisse. Und bei den Leihspielern sieht es auch eher überschaubar aus. Ömer Beas wurde in der 65. Minute ausgewechselt, als Hatayspor gegen Samsunspor 3:0 gewonnen hat. Hatayspor steckt immer noch tief im Aufstiegskampf. Gil Dias war nicht mal im Kader, als Legia Warschau gegen Piast Gliwice 3:1 gewonnen hat. Legia ist das 5. in der Liga. Wahid Fagis scheinbar immer noch verletzt, war also auch nicht dabei beim 0:2 der SV Elversberg gegen Kiel. Elversberg ist das 11. in der 2. Liga. Thomas Castanaras wurde nach 80 Minuten eingewechselt, als der SSV Ulm seine Tabellenführung in der 3. Liga gegen Dynamo Dresden mit 0:0 verteidigte. Und Jovan Milosevic ist weiter verletzt. St. Gallen spielte 1:1 gegen die Grasshopper Zürich. Juan Pereira wurde in der 78. Minute eingewechselt beim 1:0-Sieg von Rostock gegen Fürth. Die sind jetzt weiter auf dem Relegationsplatz 16. Luca Pfeiffer finde ich auch krass. Die Darmstädter haben ja 2:5 verloren gegen die Bayern, und Luca Pfeiffer war leistungsbedingt nicht im Kader. Also Thorsten Lieberknecht hat gesagt, es hat diese Woche nicht gereicht für dich. Ich habe leider keinen Kaderplatz für dich, was ich schon krass finde. Und was dann auch langsam mich immer mehr an der Sinnhaftigkeit dieser Leihe zweifeln lässt, um ehrlich zu sein. Aber gut. Darmstadt ist weiterhin Tabellenletzter, und schließlich noch Mo Sanko. Der wurde in der 91. Minute immerhin eingewechselt beim 2:0 von Heracles Almelo gegen die, muss man lieben den Namen, die Go Ahead Eagles Deventer in der niederländischen Eredivisie, und Almelo ist das 14. in der Liga. Gut. Dann sind wir am Ende der Folge angelangt. Die nächste Folge hört ihr dann erst im April. Wir werden nämlich dann erst nach dem Heidenheim-Spiel das nächste Mal aufnehmen. Wir können uns jetzt eine kleine Pause. Wir hatten ursprünglich mal eine Sonderfolge noch in dieser Länderspielpause eingeplant. Das hat sich jetzt terminlich nochmal verschoben. Die kommt dann auch im April. Das Thema kann ich schon mal verraten. Es geht um Stuttgart International. Den Gast verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Aber ihr könnt euch freuen, das wird sehr, sehr interessant. Janik, ich habe gesehen, der Seber, der ist zumindest, hat zumindest wieder ein Foto von sich gepostet und konnte irgendwie wieder Kleinigkeiten essen, immerhin.
Ja, genau.
Genau, also an dieser Stelle auch schön, Seber, falls du es hörst, schön, dass dir zumindest wieder ein bisschen besser geht. Ansonsten, auch wie immer der Hinweis, geht mal auf seine Instagram-Seite und lasst dem Seber da ein Like da und einen netten Kommentar. Da freut er sich bestimmt drüber, und registriert euch bei der DKMS. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Gut, ihr beiden, dann danke für eure Zeit heute Abend.
Sehr gerne.
Danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder nach unserer kleinen Pause. Und nach dem hoffentlich halben Sieg gegen Heidenheim und dem Einzug in den Europapokal. Ciao.
Auf Wiedersehen.
Ciao, servus.